Hey!
Hi Lukas, ne?
Na, alles Niklas? Klar, Mann. Ja, danke der Nachfrage.
Soll ich dir mal deine Spezi öffnen?
Krass, das hatten wir noch nie. Das, okay, dann möchte ich dir aber auch dein Bier öffnen.
Ja. Haben wir es noch nie gemacht in 6 Jahren?
Nee.
Warum nicht?
Weiß ich nicht genau. Aber so eingießen musst du es dir selber, weil ich habe nicht ausreichend. Also ich habe schon lange Finger, aber so lang nicht.
Ja, ja, die Skills braucht man. Krass, ja. Ja. Ey, dass wir jetzt noch solche ersten Male haben hier nach 6 Jahren.
Ja, schon bemerkenswert. Aber naja. Wir sind halt stets um Innovation bemüht.
Das war innovativ auf jeden Fall. So, cheers.
Cheers.
Bam. Auf die Straße nach Berlin.
Ja, Mann.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Wir sind offiziell auf der Road to Bash in Berlin, Mann.
Auf der Straße zu Bash in Berlin.
Mhm. Ja. Mhm. Ich müsste eigentlich Berliner Kindl oder so trinken.
Stimmt.
Schmeckt aber nach Scheiße. Deswegen trinke ich hier ein Bayreuther Hell heute mal. Ja.
Ja, ist okay. Auch die müssen nach Berlin fahren.
Das stimmt. Du hast Paulaner?
Ich habe tatsächlich, okay. Ja, wir kommen also aus einer ähnlichen Richtung. Meine Paulaner Spezi und dein Bayreuther. Ja. Und dann fahren wir gemeinsam nach Berlin.
Geil.
Das ist auch eine ähnliche Richtung, aus der Andreas Degen kommt, der übrigens noch Leute aus dem Schwarzwald bereit ist mitzunehmen übrigens, falls ihr am Donnerstag anreist.
War das der Schwarzwald, was er gesagt hat? Über die Pfalz wollte er fahren.
Ja, über die Pfalz wollte er fahren, aber ich glaube, er kommt so aus Ecke Schwarzwald. Ich bin mir nicht sicher. Hört einfach unseren Q&A-Podcast. Ihr werdet die Stelle schon finden irgendwo in den 5,5 Stunden.
Ohne Scheiß, wenn es irgendwelche herrenlosen Hunde und Hündinnen da draußen gibt, die unseren Q&A-Podcast noch nicht gehört haben, zieht euch den mal rein. 5,5 Stunden. Euer Haus ist danach sauber, eure Wohnung blitzeblank. der Garten ist top in Schuss. So, haut rein. Also hört euch das an. Letzte Folge zu unserem 6-jährigen Bestehen.
Abgesehen davon war das wirklich mein Lieblings-Q&A-Podcast.
Ja, mein auch.
Fantastisch. Ja. Wirklich. Also, was da los war.
Danke nochmal dafür an alle da draußen.
Wirklich. Wow.
Sexy.
So gut, aber nicht weniger
sexy.
Genau. Kannst du noch ein Adjektiv sagen, wenn du willst?
Horny.
Das ist das. Naja, egal.
Es ist wieder Gewitterluft, Mann. Ich hab dir gesagt, wenn Gewitter ist, bin ich mal erregt.
Das stimmt.
Immer wenn wir hier bei dir aufnehmen, wir sind jetzt gerade bei Lukas, ist Gewitter draußen.
Und jetzt bei Gewitter, also bei diesem Regenwetter, sieht es auch wirklich ein bisschen swampig da so draußen aus.
Ich bin gerade aus Eimsbüttel hier in den Wyatt Swamp hochgefahren.
Ja.
Wie so ein Luke Harper, ohne Scheiß. Es ist krass draußen. Es ist einfach jetzt auch so halb dunkel. Dieses Zwielicht kommt jetzt auch mit diesen ganzen Moskitos und Yaks, die da rumlaufen.
Grillenzirpen auch, richtig aggressiv.
Mangrovengeficke.
Ja. Jetzt gerade plöttert es auch wieder vom Himmel.
Geil. Da hinten sind wieder deine Bluesmusiker, die da um die Feuertonne stehen. In deinem Redneck-Garten. Ja, ihr fühlt es, ihr seht es.
Vor euren geistigen Augen. Unpassenderweise dazu sprechen wir heute unter anderem über SummerSlam.
Ja.
Das haben wir jetzt nach unserem Epos von einem Q&A-Podcast nicht unterbekommen, terminlich.
Das ist korrekt.
Du warst nämlich in anderen Welten unterwegs.
Ja, ich war auf dem Lab.
Ja.
Ja, konnte ich nicht.
Du warst nicht du selbst die letzten Tage.
Ich bin es auch erst so seit 3 Stunden wieder, glaube ich. Man muss danach immer resozialisieren.
Also,
Shoutout Conquest of Mythodea.
Oh. Wir haben tatsächlich aber SummerSlam zusammen geguckt.
Ja.
So, und jetzt wird es Zeit, darüber zu quatschen. Wir haben auch die Raw nach SummerSlam drin. Die SmackDown obviously nicht, weil die kommt erst, was ist heute, Mittwoch? Übermorgen.
Heute ist Schwitzwoch, ja.
Ja, gut. So.
Aber ey, Mann, bei Raw ist so viel passiert. Ich bin froh darüber, dass wir jetzt eine verspätete Review quasi haben zum SummerSlam, weil wir dann noch die Erkenntnisse aus Raw mit reinnehmen können.
Ja.
Und Bashori, Implikationen sind auch da. Also Gunther hat sein Match und so ein Scheiß.
Ja.
Da passieren Dinge.
Überhaupt, also jetzt mal zum Fick, was war das für ein SummerSlam? Einfach 4 gottverdammte Titelwechsel und einer, der sich anfühlt wie einer, weil wir das ganze SummerSlam über es nicht geschafft haben zu akzeptieren, dass Liv Morgan bereits als Champ in dieses Match gegangen ist und nicht Rhea Ripley, weil sich Rhea Ripley so selbstverständlich als Champ anfühlt.
Ja.
Aber wirklich so. Also außer Cody Rhodes und halt Liv Morgan haben alle anderen Titel gewechselt, die auf dem Spiel standen. Das war und davon abgesehen sind ja auch noch Dinge passiert. Dieses SummerSlam hat wirklich nochmal richtig gerüttelt. am Fundament WWE gerade.
Ja, Mann, und ein Teil dieses Fundaments ist halt Judgment Day, eine Faction, der wir kürzlich erst, ich glaube, die vorletzte Folge war es, eine eigene Episode gewidmet haben.
Zu Recht.
Versehentlich, aber zu Recht. Und diese Faction, diese fundamentale Faction, ist jetzt halt offiziell auseinandergebrochen, beziehungsweise hat sich verändert, ist noch existent.
Ja.
Mit anderem Personal. Ja, das, also da ist einiges passiert. War ein heftiger SummerSlam mit heftigen Geschehnissen. Also ja, geil. Heftig. Übrigens der meistgesehenste SummerSlam aller Zeiten.
Ja. Es ist das Jahr der Superlative.
Ja, ja.
Abgesehen von dem objektiven Fakt, dass da halt echt viel passiert ist, wie fandst?
Muss mal gerade so ein bisschen, wann haben wir geguckt? Sonntag? Nee, Montag.
Montag,
ne?
Vorgestern.
Montag haben wir geguckt. Muss ich mal gerade so ein bisschen wieder reinfühlen. Raw hat so viel überspielt in meiner Platte. So, wenn ich eine Wrestling-Show gucke, ist die davor immer erst so ein bisschen weg. Das Lied muss am Alter liegen oder am Sumpf. Der Alterssumpf. SummerSlam, da ist er wieder, ja. Ja, war geil. Also war schon, mit den Dingen, die da passiert sind, wurde ich dann doch so reingesogen in die Geschehnisse. Das war für mich eine recht smoothe Show, so wo man so durchgeslidet ist, wie so eine Nacktschnecke auf Speed irgendwie. Und ja, hat Bock gemacht, auf jeden Fall, war geil. Heftig. Und Mann, ey, also unser Junge Gunther.
Der Junge
Gunther. Er ist jünger als wir, oder?
Ja.
Dann können wir sagen, der Junge. Ist Champ geworden, Alter. Das ist der erste deutschsprachige World Champ bei WWE.
Ja.
Das ist heftig. Das ist heftig. Und wenn es nach Randy Orton geht, ist es sogar der erste Deutsche. Komm, Randy Orton hat zweimal gesagt, dass er ein Deutscher ist.
Er wird einfach direkt vereinnahmen. Ne? Also, und wenn Randy Orton das schon gesagt hat, dann können wir ihn einfach auch mitzählen, oder? Also jetzt mal völlig unabhängig davon, dass wir ihn halt auf deutschen Matten wrestelnd oft genug gesehen haben,
ja,
können wir jetzt auch einfach claimen.
Ja, also.
Oh, du bist gerade so älter als Gunther.
Ja?
Ja, paar Monate.
Oh, geil. Krass, aber er sieht 10 Jahre älter aus als ich.
Er sieht auch 10 Jahre älter aus als ich.
Ja, stimmt.
Wobei 8 dann.
Keine Ahnung, man, Zahlen.
8,5.
Kannst mir viel erzählen.
Um kurz den Altersunterschied zwischen uns beziffert zu haben.
So. Also wenn ich jetzt den Altersunterschied zwischen uns könnte anhand dieser Textaufgabe. Nee, du nicht,
aber andere Leute vielleicht.
Der Textaufgabe. Ja. Ja, aber ein Gunther, der auf deutschen Matten wrestelt, ist 10 Jahre älter als du, wenn ich 8,5 Jahre jünger bin als der wrestelnde Gunther, der mal Walter war. Was?
Wie viele Kinder wird er bekommen?
Ja, genau, wie viele Äpfel isst Kalito am Tag? So, ja.
Ja, aber also, wir haben auf jeden Fall einiges zu bequatschen. Also, ne, wir haben Liv Morgan, Rhea Ripley, Dominic Mysterio, das Teufelsdreieck hat sich voll ausgespielt direkt zum Einstieg von SummerSlam. Das
magische Dreieck.
Genau.
Krasimir Balakov, Freddy Bobic und Dominic Mysterio.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wer von den dreien in dem Fall Bitch ist. Jedenfalls, Bron Breakker hat im zweiten Anlauf, und ich finde Anlauf ist eine schöne Sprachfigur in diesem Fall, Sami Zayn den Intercontinental Title von der Hüfte gespeert. LA Knight hat Logan Paul einfach mal entthront.
Ja.
Verrückt. Und Nia Jax hat es Gunther gleich getan und ist nach dem Queen of the Ring Sieg nun auch Championess.
Mhm.
So, Drew McIntyre, CM Punk hatten wir noch und Cody Rhodes, Solo Sikoa. Dicker, was ist das für eine Card auch retrospektiv? Meine Güte.
Ja, okay, stimmt.
Und knapp über die Hälfte dieser Sachen wurde dann bei Raw auch nochmal vertieft und da sind darüber hinaus auch noch andere Dinge passiert, so Wyatt Six, dies, das. Ey, lass reingehen. Lass wirklich, wir müssen durch diese Tür.
Du hast noch eine Kleinigkeit vergessen.
Ja.
Roman fucking Reigns ist zurück, Mann.
Ja.
Also nach Monaten, ja. Also seit WrestleMania, haben wir Reigns nicht mehr gesehen und er kam einfach zurück mit einem Auftritt, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst.
Ja.
Ich keine Ahnung, wo willst du denn anfangen bei dem?
Keine Ahnung.
Kram.
Chronologisch anhand von Raw, chronologisch anhand von SummerSlam oder wie uns der Schnabel gewachsen ist, du bestimmst.
Ich habe leider weder Notizen noch irgendwie Notebook oder so. Ich habe einfach hier meinen Bron Breakker Gedächtnis Wifebeater und sonst nichts. Ja.
Okay.
Also deswegen musst du irgendwas vorgeben. Also du sagst irgendwie einen Namen und ich sag geil.
Ja. Ja. Dann fangen wir aber doch einfach setzen wir bei Raw an. Nehmen wir mal die Raw mit. Mhm. Raw begann, und das finde ich schön, mit Ludwig fucking Kaiser.
Ja, das ist, kann man ja auch schon ein Comeback sagen. Ne?
Eben.
Der war verletzt und war jetzt ein paar Wochen nicht zu sehen. Und damit eröffnet das die Show. Und das ist halt geil, weil ich hatte wirklich Sorge, dass er für Bash in Berlin nicht fit wird oder so.
Ich hatte auch Sorge, dass mit seiner Verletzung und dem schon vorher storyline-mäßig beschlossenen Ausscheiden von Giovanni Vinci Imperium erledigt sein könnte. Mhm. Aber nee, Ludwig und Gunther umarmen sich herzlich. Ludwig darf Gunther ankündigen, das Imperium steht.
Ringgeneral. Es ist so geil, einfach ihn wieder zu hören mit seiner dummen Fresse.
Ja.
Und das meine ich in höchster Anerkennung.
Absolut. Völlig zu Recht.
Ist stark. Stimmt, das war das Eröffnungsmoment, ne? Gunther kam dann direkt raus.
Mhm.
Geil. Also, wie gefällt dir Gunther als Champion? Also,
ich fand mehrere Dinge gleich super bemerkenswert. Also erstens, wir haben ja keine Preview dazu gemacht, ne? Und jetzt so retrospektiv behaupten, was wir so alles getippt hätten und so, ist super lahm, aber wir haben uns beide darüber und darauf gefreut, wie Gunther Champ wird. Das können wir halt einfach mal sagen.
Ja. So.
Ehrlicherweise hat das ein bisschen länger gedauert, als wir ursprünglich mal erhofft hatten. Wir haben das ja direkt so für sein Royal Rumble-Debüt und dann so einen Durchmarsch vorhergesagt. Das hat dann also selbst sein Royal Rumble-Debüt. Hat ja viel länger gedauert, als wir uns erhofft hatten. Aber retrospektiv würde ich sagen, alles richtig so. Also er hat ja einfach jetzt zwei geschichtsträchtige Titelregentschaften hinter sich und startet halt damit im Rücken in die dritte. Also ne, das darf man auch nicht vergessen. Er ist halt einfach, keine Ahnung, 800 irgendwas Tage NXT UK Champ gewesen.
Ja.
Fast 2 Jahre Intercontinental Champ.
666.
Und dann der erste King of the Ring quasi der Post-Covid-Ära. Oder? Ich glaube schon.
Keine Ahnung.
Mann. Ja, ist auch egal. Aber auf jeden Fall King of the Ring, so. Auf jeden Fall von der relevanteren Sorte im Vergleich zu Xavier Woods. Nichts gegen Xavier Woods. Und dann jetzt halt einfach ziemlich zackig, ehrlich gesagt, World Champ. Und das ist vor Bash in Berlin, aber auch einfach generell für diesen Typen und wofür er steht, halt einfach richtig krass.
Mhm.
Und dabei ist er full heel gegangen in dieser Fehde, viel mehr als vorher noch, so richtig deutlich geworden, hat Damian Priest darüber face geturnt, so ihn als Street Trash beschimpft, also muss man nebenbei auch noch sagen, ne, hat nicht sich selbst gekrönt und dabei einen super wichtigen Face Turn mit durchgezogen, so.
Ja, das ist die Hauptaufgabe von einem Heel eigentlich, ne?
Ja.
Ja.
Damian Priest richtig stark aus der Nummer rausgebracht, so, und bekommt das quittiert in Baltimore bei seinem ersten Raw als Champ mit You Deserve It Chance.
Mhm.
Als halt einfach Vollheel, so.
Ja.
Ey, Mann, der Typ ist besonders.
Ja, das ist so einen hatten die in der Form noch nicht. Das ist schon einfach wirklich, also für das, was er, für was er steht und was er auch verbal äußert, für das er steht und so. Das ist halt real bei ihm so, ne? Das ist halt wirklich einfach der Shit. So, und er verkörpert das einfach wie niemand sonst. Ich glaube, der Typ hat auch Backstage bei allen Beteiligten, Lockerroom oder auch Verantwortlichen da und so, maximalen Respekt.
Mhm.
So, weil der Typ sieht ja auch nicht aus wie irgendwie ein gemachter WWE-Superstar, wie man das so kennt. So, der ist kein Randy Orton, der ist kein Roman Reigns oder so, ne?
Ja.
Der sieht halt einfach anders aus, er verhält sich anders, er wrestelt anders.
Mhm.
Und es ist halt irgendwo auch ein Risiko, diesem Mann diese geilen Titelregentschaften zu geben. Aber er hat sich das einfach die letzten Jahre verdient. So, also man kann auf ihn setzen. Man kann auf Ludwig Kaiser auch setzen als sein Kompagnon und so. Diese beiden haben sich halt wirklich so krass etabliert, dass so ein Triple H auch einfach sagt so, ey, ja, so, wir wissen, was wir an dir haben, wir wissen, was du kannst. Und er hat das mit dieser Priest-Nummer halt wirklich krass bewiesen, so, ne? Weil es ist die Hauptaufgabe eines Heels, selbst gefährlich zu bleiben und gleichzeitig den Face, den du als Gegner hast, overzubringen.
Mhm.
So, und das ist wunderbar gelungen. Und das sah man ja nachher auch noch in dem, ich glaube, es war das Endsegment fast schon, als Damian Priest und Rhea Ripley da im Ring standen und die anderen irgendwie rausgekickt haben, was die für kranke Pops bekommen haben als Full Faces.
Ja.
So, ne? Priest ist jetzt einfach komplett über Gunther, der das grandios gemacht hat mit dem Klassismus-Shit, ja, einfach ein Top-Face geworden. So. Und steht da mit Mami, Alter.
Terror Twins übrigens.
Ja, so nennen die sich über Social Media.
Genau. und das Krasse ist halt, ich meine, Priest war jetzt halt seit WrestleMania Champ. Und ey, also lass mal kurz ehrlich sein, aber der hat sich nie so relevant und so over angefühlt in seiner Rolle, während er den Gürtel hatte, wie jetzt ohne Gürtel.
Ja.
Das ist, dieser Titelgewinn von Gunther ist ein Win-Win für beide. So, und das, obwohl der Face verloren hat, das ist irre.
Und nicht nur das, das ist nicht nur ein Win-Win, das geht ja weiter, das ist eine Kettenreaktion. Richtig. Du hast ja auch noch diese ganze Nummer mit Judgment Day. Stimmt. Du machst jetzt Finn Balor zum Beispiel relevant, Dominic Mysterio kriegt nochmal einen Push, das hängt ja auch alles irgendwie mit Priest noch zusammen und so.
Ja.
Das ist halt eine riesige Verkettung von Dingen, die da einfach aufgebaut wurden über die letzten Monate, die jetzt Früchte trägt, so, ne? Ey, Mann, selbst irgendwie so ein JD McDonagh oder so hat auf einmal so ein krankes Match und so. Also, da profitieren ganz viele Leute von, was da gemacht wird. Das ist halt, es ist halt nicht mehr so wie damals in den Zeiten von Wrestling, wo du eine Fehde hast, da sind zwei Leute, einer gewinnt, einer ist gut, einer ist böse, einer gewinnt so. Das ist einfach nicht mehr so. Du hast jetzt mittlerweile Grautöne zwischen den weiß und schwarzen Charakteren so. Du hast Beziehungsgeflechte, ne? Du hast das, du sagst das schon seit Monaten immer. Das ist halt so eine Ära der Beziehungen, der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das sieht man halt auch bei diesen Judgment Day Verstrickungen einfach wundervoll, so.
Ja.
Wie das geht, da hängt so viel einfach zusammen. Das ist geil. Guck dir das an, was mit dieser Fehde McIntyre Punk Rollins los ist. Das sind ja auch kranke Beziehungen. Das sind auch drei Leute, so, ne? Mhm. Da kannst du auch immer noch andere rein. Larry, der Hund, ist da mit drin. So, ne?
Du Hund.
Hund.
Ja, ist richtig.
Ja, also es ist einfach, komplexer geworden, aber nicht unverständlicher. Weil Komplexität kann auch im Wrestling überfordern.
Das stimmt.
Ist aber gerade nicht so der Fall, was daran liegt, dass die Leute so tief in die Charaktere reingesogen werden durch gute Performance und Leistung, dass diese Beziehungskonstrukte funktionieren. So. Das ist geil.
Ja. Ja. Und auch es wurde ja wirklich schön darauf hingeleitet, ne? Auch auf diese Terror Twins Nummer. So. Wie Rhea Ripley und Damian Priest halt einfach wirklich aussahen wie so Mama und Papa von so einer Sitcom-Familie, während die Rabauken drumherum irgendwelche Schindluder treiben. So. Jetzt auch in den letzten Shows vor SummerSlam. Das hat sich schon sehr schön dahin geleitet, dass die beiden sich aufeinander verlassen können, obwohl vor WrestleMania, bevor Rhea Ripley verletzt war, es zwischen den beiden halt die ganze Zeit geknistert hatte und nicht klar war, wer hier die Führungsrolle hat, ja, und wie sie halt damit umgehen und so. Total geil, dass das Ergebnis jetzt letztendlich halt genau dieses ist. So, dass die beiden, die ursprünglichen so einen gewissen Zwist hatten, aber dann doch immer sich zusammengerauft haben, nun die beiden geblieben sind, die zusammenhalten gegenüber den anderen, die sich wiederum zusammengerottet haben.
Ja. Ja, voll. Das ist ja wirklich eine Rottung, ne? Das ist so ein Carlito bei und so eine Liv Morgan ist jetzt da.
Ja.
Und so.
Liv Morgan hat Rhea Ripley alles weggenommen, bis auf Damian Priest.
Ja.
So.
Stimmt.
Das ist bemerkenswert.
Also die stabilste Beziehung eigentlich war von Rhea Ripley in dieser Liv Morgan Revenge Tour war die zu Damian Priest.
Und das ist eigentlich eine schöne Lehre daraus, weil ich meine, die beiden hatten so ihre ehrlichen Auseinandersetzungen miteinander so, ne? Und sich immer respektvoll begegnet, auch wenn sie sich uneins waren, so.
Ja.
Immer auf Augenhöhe und ist eigentlich ein ganz schönes Ergebnis, dass so eine Beziehung trotz der Aneckungen, durch die sie zwischendurch gegangen ist, dann diejenige ist, die als funktional und einträchtig daraus hervorgeht, so, und nicht diejenigen, die so aus Kuschen bestanden und aus hinterm Rückengetue so, sondern die ehrlichste von denen.
Stimmt, das ist so, ne? Genau, ja, schöne Beobachtung.
So ein Finn hat Damien Sachen verheimlicht. Damien hat aber auch Sachen mit den anderen von Judgment Day nicht geteilt. So.
Ja, stimmt. Die anderen buhlen immer nur um Anerkennung und so, wollen irgendwie rein und so. Ja. Ja, geil. Also Judgment Day weiterhin einfach krasse Faction, so, die jetzt einfach nochmal einen neuen Drive bekommt. Jetzt auch mal wirklich so ein richtiges, ekelhaftes Heel-Paar auch mal hat mit Mysterio und Morgan.
Ja.
So, ne? Das ist sehr erfrischend. So, die machen. Ja, ist ja so.
Sagte der gute alte Edge- und Leader-Fan.
Ja. Also, das ist schon wirklich geil. Das ist schon wirklich geil. Ja.
Ich glaube, das kann richtig viel Spaß machen. Ganz
macht's
ehrlich.
Ja jetzt schon.
Das wird noch richtig gut. Sag mal, Finn Balor. Super interessanter Charakter jetzt in dieser ganzen Geschichte. Hat ja auch aufgerollt, was so, wie weit das historisch zurückreicht, sein Groll gegen Damian Priest, so.
Ja.
Ein ganzes Jahr. Historisch betrachtet, du bist tiefer drin in der Bullet Club Lore als ich. OG Bullet Club war schon AJ und dann kam Finn irgendwann später oder andersrum?
Andersrum. Finn war OG, der hat das Ding gegründet komplett und AJ war später da.
Okay. Weil ansonsten, das Spannende ist ja, Finn hat sich ja Judgment Day einfach unter den Nagel gerissen, ne? Der ist kein Originalmitglied. Die drei ursprünglichen Mitglieder von Judgment Day waren Edge, den Rhea Ripley und Damian Priest, die beiden anderen Gründungsmitglieder, erst mit Finn Balors Ankunft eliminiert haben und rausgeschickt aus der Faction. Jetzt ist Finn als Emporkömmling und eben nicht Gründungsmitglied derjenige, der die Faction behält. Ganz spannend.
Ja, unfassbar, daran zurückzudenken, an diese Edge-Zeiten.
Ja. Kein Vergleich, ne?
Wirklich, ja.
Aber ganz spannend, nee, weil wenn es bei Bullet Club auch so gewesen wäre, ich war mir gerade nicht sicher. Also ich finde immer noch die gemeinsame Vergangenheit von AJ Styles und Finn Balor total interessant für die Zukunft von Judgment Day, so als Potenzial.
Ja.
Wenn es da halt auch so gewesen wäre, dann wäre Finn natürlich der ultimative Faction-Räuber, so.
Ja, stimmt.
Das wäre halt ganz geil gewesen, aber okay.
Aber Finn ist ein Betrüger auf jeden Fall, das ist geil. Also der turnt halt einfach in seiner Karriere bei WWE auch immer wieder so, ne? Gegen wen hat er damals bei NXT geturnt nochmal?
Auch gegen NXT.
Ich sehe so einen Pele-Kick von ihm. Irgendwie gegen einen. Wer war denn das? Gegen Adam Cole oder so?
Gott, Alter, das ist alles so lange her. Weiß ich gar nicht. Also er hatte auf jeden Fall ein bemerkenswertes Match gegen damals auch Face Damian Priest bei NXT. Das erinnere ich noch, da hatte Damian Priest so ganz weiße Klamotten. Da war aber noch der Archer of Infamy und so. Aber das erinnere ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe NXT Finn Balor wirklich nur noch als Demon, das war sein Debüt, in Erinnerung. Und dann bei seinem zweiten Run eben als dieser
Prince.
Dieser, ja, für mich so Wrestling-Cyborg. Der keine Gefühle für niemanden hat. Ja. Und einfach perfektes, eiskaltes Wrestling ballert. So. Ja. Wie das sonst nur Pack gemacht hat.
Ja, stimmt. Ja. Ja, Finn Balor kann jetzt auf jeden Fall nochmal durchstarten. So, der hat ja kürzlich verlängert. Bei WWE ist in Topform noch weiterhin. Und ich habe mal Bock, von ihm wieder ein bisschen mehr zu sehen. So. Mhm. Ich mag ihn als Heel, als Sinister Heel. So, das ist schon geil. Mit seinem Gesicht und sowas. Der kann schon wirklich einfach böse sein.
Ja.
Ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Und Damian Priest als Face funktioniert für mich sofort richtig gut.
Ja,
der hat eine andere Gestik auf einmal, so, ja. Der bewegt sich mehr wie so ein Rapper.
Ja, der hat so ein bisschen so Stilmittel von Jey Uso angenommen jetzt auch. Also wirklich, da habe ich Parallelen gesehen.
Aber wie er so gestikuliert und wie er spricht und so, das hat sich schon verändert. Er kam ja auch in Straßenklamotten zum Ring, nicht
stimmt.
In seiner typischen Judgment Day irgendwie düster oder irgendwie anders Damien oder Priest-mäßig so. Mhm. Seinem Namen folgend. Später, sein Ringgear war wie sonst so, aber sein erstes Auftreten bei Raw war tatsächlich so betont der Street-Dude, so der jetzt halt dann in erster Linie ist. Und ich finde, das steht ihm ehrlich gesagt ziemlich gut.
Ja, der Mann kann alles tragen. Ja.
Ich meinte den Charakter.
Aber ich weiß. Klar. Also du musst ihn jetzt halt irgendwie noch ein bisschen nahbarer zeichnen und so. Ne? Weil dieses komische Gothic-Freak-Abgehobene ist halt schon einfach eine Heel-Sache gewesen. So. Das funktioniert nur, wenn du sexualisierst, wie bei Rhea Ripley. Auch als Face. So. Ja. Ach ja, das ist schon süß. Also wenn man auch ein bisschen verfolgt, was Rhea Ripley und Damian Priest so zusammentreiben, so wie gut die befreundet sind und so, dann macht's das auch nochmal schöner. So ist wieder auch so ein Ding, wenn man ein bisschen mehr weiß über den Shit hinter den Kulissen, so dann hat man auch ein bisschen mehr Bonus noch als Fan. So in der Nummer.
Ja. Stark.
Yo.
So, aber es ist schon sehr klar, ne? Die anderen fünf bleiben da.
Ja.
So, die haben sich relativ klar, also was heißt, also es gab ja einfach ein Gruppenfoto, sieht aus wie das nächste Mixtape von irgendeiner, keine Ahnung, düsteren Rap-Band oder so. wir haben jetzt aber halt Finn Balor, wir haben JD McDonagh weiterhin, der, finde ich, auf eine interessante Art so ein bisschen so ein Status für sich beansprucht dann auf einmal, als der Einzige, auf den Finn hört, so. Finde ich ganz spannend, weil auch er wie Finn halt jemand ist, der Judgment Day infiltriert hat und jetzt so mit ihm weggenommen.
Ja.
Das ist ganz geil, ehrlich gesagt. Dom ist einfach Dom, der rennt halt irgendeiner hinterher, in diesem Fall ist jetzt Liv Morgan, die sich witzigerweise da angeschlossen hat, was wiederum dieser ganzen Nummer Finn und Liv wieder ein bisschen Würze gibt, weil immer, also, ne, weil es ja doch in den letzten Monaten so einige Indizien gab, dass möglicherweise Finn mit ihr in Kontakt stehen könnte, in welcher Form auch immer. Also die Selbstverständlichkeit, mit der sie jetzt auch dazu gehört, finde ich auch durchaus interessant. Und naja, Carlito sucht halt jemanden, der ihm eine PS5 kauft.
Ja, genau. Ja, das ist echt so. Ja, das kann alles ein wirklich finsterer Plan von Finn Balor sein, so, ne? Also, dass er jetzt halt auch eben weiß, dass er Ripley auch irgendwie rauskriegen muss. Das heißt, er unterstützt vielleicht diese Liv Morgan-Geschichte gegen Ripley dann so.
Ja.
Das kann auch noch rauskommen. Habe ich schon Bock drauf mit dieser Hotelkarte und so, gibt's echt Indizien, dass das so war. Ja, genau, und JD McDonagh hat er halt auch da reingeholt, ne? Ich erinnere mich noch, und das ist wirklich lange her, ey. Keine Ahnung, wie lange, aber erinnerst du dich an diese Szene, wo Backstage irgendwo Finn Balor so Batman-artig auf so einer Erhöhung stand und irgendwie JD McDonagh beobachtet hat, wie der gerade so wegging?
Ja, lange bevor er zu Judgment Day
kam. Voll, das ist Ewigkeiten her so. Und da war da schon irgendwie klar, dass zwischen denen was passiert.
Ja.
Das stand einfach so dann auch monatelang für sich. Das wurde nicht wieder darauf eingegangen. Aber mir kommt's jetzt so in den Sinn.
Ja.
Ja. Das ist diese verfickte Long-Term-Geschichte da, Long-Term-Storytelling à la Paul Heyman, so, ne, was da läuft.
Ja, ja. Und Finn war ja auch derjenige, der JD immer wieder gegen den Widerstand von vor allem Damian Priest, aber auch Rhea Ripley, zu Judgment Day holen wollte und gesagt hat, nee, ich vertraue dem und so. Und es zeigt sich, ja, er vertraut ihm. Denn er als Einziger konnte ihm vertrauen. So, denn seine Loyalität galt in erster Linie Finn und nicht irgendwem anders.
Das ist korrekt, Mann. Ja. So, wir haben jetzt ein Bier über Judgment Day geredet.
Jetzt zückst du das Paulaner.
Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht schon wieder eine Judgment Day Episode machen.
Es
ist noch zu viel passiert.
Definitiv müssen wir. Ich überlege gerade kurz, ob mir noch etwas fehlt. Ich fand, SummerSlam eröffnete ja mit dem Match Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Das heißt, wir hatten den ersten Turn sozusagen aus Judgment Day heraus direkt im Eröffnungsmatch.
Sie.
Und im darauffolgenden Backstage-Segment im Clubhaus kündigte sich im Prinzip schon an, was später passieren würde. Denn Finn, während die anderen aufgebracht waren über was passierte, als Damian reinkommt in den Raum, ist Finn relativ unbeeindruckt von allem am Handy. Und irgendwas am Plotten offensichtlich. Und erst als Damian reinkommt, wird er quasi aufgeschreckt und schlüpft wieder in seine I have to play along Judgment Day Rolle. Also da konnten aufmerksame BeobachterInnen schon sehen, Finn führt was im Schilde. Und krass, dass es sich dann direkt noch im Laufe dieses Events dann geäußert hat, indem er ja auch wirklich ganz gezielt Gunther vor einem Three-Count gerettet hat.
Ja,
und dann dafür gesorgt, dass Damian Priest den Titel verliert.
Geil. Ja, und Gunther, um die Überleitung anzunehmen, hat jetzt bei Raw einfach mal Randy Orton rausgeleckt aus seinem Schlangennest. Kurz angesetzte Nummer für ein internationales PLE.
Ja.
So, ne? Randy Orton kam einfach raus und hat gesagt, yo, bei King of the Ring hast du mich eigentlich gar nicht so richtig besiegt, die Schulter war halt so oben, war ein Referee-Fehler irgendwie. Das heißt, wir haben jetzt Randy Orton gegen Gunther, weil Gunther einfach angenommen hat.
Ja.
So. War ein schönes Segment, ist eine wirklich kurzfristige Geschichte so. Was gibt dir das? Randy Orton gegen Gunther vor deiner verfickten Nase in Berlin.
Wirklich, ja. Nicht einige Armlängen entfernt von uns.
Ja, wie ist der Schwitzblock?
208. Ich finde es so eine richtig klassische International-Ansetzung, so Randy Orton in so einem Event zu haben.
Ja.
Ich finde es aber auch deshalb geil, weil Gunther in einer Wrestling-Bubble und für Leute, die WWE verfolgt haben, auf jeden Fall jemand ist, der Eindruck gemacht und hinterlassen hat. Für Leute, die das nicht haben und zum Beispiel anlässlich von sowas wie Bash in Berlin dann halt erst wieder so ein bisschen aufmerksam werden auf Shit, ist das halt einfach dieser Österreicher, also weißt du, ein deutschsprachiger Typ, der was? Ein World Champ ist und wen? Randy fucking Orton, ja, den ich noch kenne von vor 10, 15 Jahren so, mhm, den mäht er weg in Berlin? Ja. Was denn los?
Ja.
Geiler Move. Also, und es hat ja auch noch Substanz durch King of the Ring. Also so, weißt du, es ist, ich find's super.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich find's eigentlich geil, dass man da einen großen Namen nimmt, weil genau, was du gerade sagst. Also du musst dann halt auch eben diese Leute, die einfach auch dann zu einem WWE-Event gehen, was irgendwie cool ist oder so, auch mit sowas abholen. Mhm. Und Randy Orton ist einfach dieser Name so. Und was für mich ganz wichtig ist, für dieses Match auch, du brauchst da eine verdammt erfahrene Nase, weil das eine super schwierige Gemengelage wird, was so die Crowd angeht.
Stimmt.
Du hast halt Gunther da, der halt als Full Heel reingeht, aber natürlich während des Matches von dem deutschsprachigen Publikum in Berlin natürlich angefeuert wird. Der kriegt, ja, da Face-Reaktion.
Ja.
Und so ein Randy Orton ist halt ein absoluter Face gerade, absoluter Babyface. Mhm. Muss hier aber vielleicht Heel gehen. So, ne, für dieses Event oder zumindest so ein paar Sachen machen. Das sieht man immer wieder. Das haben wir jetzt auch bei WWE Hamburg gesehen, mhm, letztes Jahr. Dass Leute dann einfach eben mal kurz die Rolle wechseln, so für dieses Event. Mhm. Weil sie halt eben auf Crowd-Reaktionen eingehen und so. Und das muss einfach so ein Typ wie Randy Orton dann sein, weil das keine einfache Aufgabe ist. Da kannst du jetzt nicht irgendwie Bone Breaker reinsetzen oder so. Oder sonst wen.
Ja.
Ja.
Vielleicht muss er sogar situativ entscheiden, was er bereit, also wie weit er gehen kann, auch aus seinem eigenen Face-Charakter heraus.
Ja.
Und es ist vielleicht vorher gar nicht klar, aber wichtig ist tatsächlich, das ist Gunthers erste Titelverteidigung und der muss natürlich mit einem epischen Sieg in Berlin auftrumpfen jetzt so.
Mhm.
Also das ist schon richtig geil, dass der ausgerechnet auf deutschsprachigem Boden gegen wirklich, also aus dem aktiven Roster, seien wir mal kurz ehrlich, vermutlich den bekanntesten Namen antreten wird. John Cena müssen wir mal kurz ausklammern, weil der erst zu Netflix wieder zurückkommt.
Ja.
Aber also halt so, weißt du, für Leute, die Wrestling von früher kennen,
ja,
da ist, glaube ich, Randy Orton schon der Name, den man da picken müsste, so, weil Roman Reigns, stimmt, ist mehr so in recent memory,
stimmt,
auf, ja, der Augenhöhe. Also das ist schon mehr oder weniger, weißt du, um so Leute zurückzuholen, ungefähr das Krasseste, was man hätte ziehen können.
Das stimmt. Haben die das schon geplant bei King of the Ring? Das war ein Saudi-Event, wir haben es nicht gesehen. Wobei ich das Segment mal auf Twitter gesehen habe oder so, dass die Schulter wirklich so oben war.
Das war schon kacke, ja.
Also wenn das wirklich eine, also wenn die das jetzt einfach aufnehmen und das wirklich ein Botch war, dann ist es halt genial improvisiert.
Ja.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht sogar schon geplant war.
Ich glaube nicht. Ich glaube schon, das ist der Botch so, aber die Geschichte erzählt sich ja auch, wenn Randy einfach nur clean verloren hätte. Man hätte einfach sagen können, ha, du hast ja bei King of the Ring gewonnen, aber was auch immer.
Ja.
So. Aber andererseits, das Argument wird natürlich tatsächlich deutlich stärker dadurch, dass es halt doch kein richtiger Sieg war. Also wir werden es nie erfahren. Ne?
Ja.
Das ist halt das, ja, das ist das Schöne daran. Wir werden es einfach nie erfahren, wie viel hier geplottet ist und wie viel sich einfach nur glücklich gefügt hat. Aber ist egal. Also wenn jetzt irgendwer sowas sagt wie, ja Mann, dann tritt Gunther gegen Randy Orton an, der jedes Titelmatch, das er seit keine Ahnung wie vielen Jahren hatte, immer verloren hat, das ist nichts wert. Das glaube ich nicht die Perspektive, vor der dieses Match angesetzt wurde. Mhm. So. Randy Orton ist auch für Leute, die das Produkt ständig verfolgen, immer noch ein Household Name. So. Und er ist vor allem aber für die Leute da, die jetzt erst wieder reinkommen, während WWE einfach Fahrt aufnimmt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ja. Ja, also ich find's auch geil. Ich habe richtig Bock drauf. Auf jeden Fall. Und das King of the Ring Match, was ich so gehört habe, soll ziemlich geil gewesen sein. Also Orton kann diesen harten Gang einfach immer noch gehen.
Hm.
Ja.
Das wird lahm. Das wird quälend langsam, dieses Match.
Ja.
aber genau darin wird seine Schönheit liegen.
Ja, absolut, absolut. Also die Langsamkeit eines Randy Orton Matches ist für mich mit das Schönste im Wrestling. Das Methodische.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja. Ja, okay, geil. Das ist das Einzige, was steht für Bash, oder?
Ja.
Okay.
Ja, bisher das Einzige.
Ja.
einmal noch kurz Deutschlandgate so. Ich bin bisschen enttäuscht bin ich, dass Gunther sich eine Gelegenheit selbst genommen hat oder nicht genutzt hat, sagen wir vielmehr. Also ne, als Randy halt ihn als Deutschen bezeichnete. Mhm. Ausgerechnet der erste Satz, den Gunther dann als Replik sagte, auf all die Lobhudeleien, die Randy dann so ausgepackt hat und so, war dann halt, everything you said is true.
Everything, ja.
Und genau in dem Moment hätte er sagen können, except I'm not German, you shithead oder so.
Genau, ja.
Du shithead auch. Oder, except I'm not German, I'm from Austria, du Dummkopf.
Ja.
Oder so.
Ja.
Das wäre schon eigentlich ganz cool gewesen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Weil Gunther schon mal in vergangenen Segmenten gezeigt hat, dass er so spontane Impro-Beleidigungen gut hinbekommt.
Mhm.
Schade eigentlich, dass es ausgerechnet dieser Satz war, weil es war halt einfach nicht alles wahr.
Stimmt.
Aber egal. So, das soll mir egal sein. Ich mochte das. Also ich mag ehrlich gesagt, dass Gunther jetzt wieder dieser Sportler-Champ ist, so, der halt einfach die Herausforderung, der ja auch grinsend da steht und sagt so, ja stimmt, das war kein sauberer Sieg für mich und genau deswegen hau ich dir jetzt halt nochmal auf die Schnauze, hier ist meine Hand.
Ja.
So, das ist halt wirklich, das ist ein Heel, der aus reinem Sportsgeist das Ding jetzt halt annimmt und sagt, ja gut, okay, machen wir das halt nochmal unter uns aus. Das hat mir echt gut gefallen. Und auch dieses kurze Aufeinandertreffen, also dieses kurze an ihn ranzerren, als er dann noch sagte, out of nowhere, das gibt's bei mir nicht.
Ja.
Und Randys Antwort, oh, ich will gar nicht, dass er out of nowhere kommt, du sollst das schon kommen sehen.
Ja.
Das wird geil zwischen den beiden. Das Level Egos, das gut wird.
Mhm, stimmt, zwei schöne Egos, ne, mit einem gewissen Ehrgefühl da drin. Ja, solche Heels gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Also wann hast du mal ehrenvolle Heels? Also mit, ne?
Ja.
Ist halt ein Arschloch, so. Ein arroganter Wichser, Gunther.
Ja.
Aber hat halt einfach diese Sportler-Ehre und ey, ist cool.
Also wirklich jetzt mal, ne? So, ist jetzt ein absurder Vergleich, aber die Größten des Sports waren halt so Muhammad Ali oder so. Weißt du? Ist ein arroganter Pisser gewesen, so. Aber halt einfach mit dem Skillset das zu backuppen und genau deswegen halt einfach so legendär.
Ja.
So, davon gibt's so einige.
Ja.
Michael Jordan, so. Zlatan Ibrahimovic, so. da gibt's so einige Kandidaten, die halt wirklich einfach keine sympathischen Typen sind, aber genau deswegen halt so interessant.
Weil Mario Basler. Bessere Freistöße kriegst du nicht.
Ich war bei Zlatan schon so, naja gut, er hätte erfolgreicher sein können bei den anderen beiden, die ich als Beispiel hatte. Aber ne, so vom Ding her halt einfach so. Das ist schon, ist schon eine geile Art Charakter und die gibt's wirklich im Wrestling sehr selten zu sehen.
Ja.
So, dass du jemanden hast, der ganz klar Heel ist, aber trotzdem ein Motiv verfolgt, bei dem du halt eigentlich, oder einen Kodex hat, bei dem du halt eigentlich schlecht ihm vorwerfen kannst, dass das irgendwie scheiße und ehrenlos ist, so.
Ja.
Der ist nicht einfach böse, so. Ist er nicht. Ist nicht schwarz-weiß.
Sowas, ja, eben, ne. Drew McIntyre ist ja genau so ein Fall.
Ja.
Ne, weniger im sportlerisch ehrenvollen Sinne so, aber halt, auch halt, kein wirklich böser Mensch oder so. Der hat halt einfach seine Motivation und legt sich die Welt ein bisschen so hin, wie er sie gerne hat, so. Oh, das ist auch nachvollziehbar einfach in seinen Motiven so, ne? Das ist ja, also um vielleicht mal da rüber zu gehen zu den drei Chinesen mit dem Kontrabass. So.
Gott, das ist nicht das Bild, aber okay, meinetwegen.
Chinesischer Musiker Punk.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Das ist Rollins und Dreff McIntyre.
Ja.
Machen weiter. Die machen weiter, die drei.
Die machen weiter. Okay, also SummerSlam erstmal.
Mhm.
Wir hatten Drew gegen CM Punk. Endlich.
Ja.
Wir hatten Seth Rollins in dem, weiß ich nicht, sexiesten Ref-Outfit, das jemals ein Mann getragen hat.
Ja.
mitten in seiner Massephase.
Ja, Rollins ist in Massephase. Achtet mal drauf.
Ich kann mir seine Form nicht anders erklären.
Ja.
Und wir hatten in... Nee, pass auf. Ich frag dich. CM Punk, erstes Singles-Match bei WWE seit 10,5 fucking Jahren.
Ja.
Was hat es mit dir gemacht?
Also, ich habe ja Matches von CM Punk gesehen, ne? Der war ja bei AW vor, weiß ich nicht, wann das war, 2 Jahren, 1,5. So, ne? Und hat da ja schon gewrestelt, so, ne? Das war teilweise katastrophal.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So, ne? Vor allem für ihn und seinen Körper, aber auch für mein Auge. Dieses Match gegen Drew McIntyre war ein bisschen intelligenter als das, was bei AW mit CM Punk passierte.
Durchaus.
Man hatte halt, also CM Punk hat bei AW viel zu viel gemacht, was er nicht mehr kann. So, ne, da war auch niemand, also er selbst hat sich, glaube ich, da überschätzt, was seine In-Ring-Sachen angeht. Und AW hat CM Punk überschätzt. So, das ging nicht gut, deswegen auch diese Verletzung und so, ne. Ich erinnere an diese vermaledeite Buckshot Lariat, die er da versucht hat und sich da fast beide Knie bricht, so. Das hier war ein Match, das an seine Fähigkeiten heute angelehnt ist, so. Das ist genau richtig, was er konnte, so, ne. Mal so ein Axe-Handle vom zweiten Ringseil, mal so ein Punch. Und dann kann er auch doch noch diesen Ochsen auch noch hochnehmen. Hat ein paar Kniebeugen gemacht, der CM Punk.
Ja.
Ne? Kann ihn halt schultern.
Zweimal Drew McIntyre in Go to Sleep genommen.
Ja.
Das ist, also Drew McIntyre im Fireman's Carry haben, ist, glaube ich, keine Aufgabe, die jeder mal so eben wegflankt.
Genau. Ja. Das ist, schon gut. Dadurch ist es gut für das Match und was sie erzählen wollen. Das Match an sich war aber eher für mich jetzt eher ein schlechteres, so. Hab mich jetzt nicht umgehauen. Also es war einfach kein geiles SummerSlam-Match. So. Sie haben alles versucht, da rauszuholen mit den Emotionen und so. Deswegen haben sie auch den klugen Schachzug gemacht, Seth Rollins da noch einzubinden, der halt wirklich sau unterhaltsam war als Ref.
Sehr, sehr.
Und auch mal ein bisschen Fokus auf sich gezogen hat. Und Ref sollte eigentlich nie Fokus ziehen von den wrestlenden Personen, so. Aber hier war das total wichtig und sinnvoll.
Ja.
Auch so für Ruhephasen, die so ein CM Punk mal brauchte und sowas. Das war einfach wirklich ein sehr cleveres Match, was aber rein wrestlerisch auch eher mau war.
Ja, aber genau das. Also es war schon unterhaltsam. Es war ein Gaudi, vor allem dank Seth Rollins.
Ja.
Es hatte seine intensiven Momente, so, durch alle drei. Also hat jeder seinen Beitrag zugeleistet, so. Ging ja auch im Dreieck, ne? Das ist schon, glaube ich, das, was man aus CM Punk noch rausholen kann. So absurd das klingt, das zu sagen, so, der ist erst 45, so, andere Leute sind mit 45 halt einfach noch immer zu Top-Leistung fähig, aber ey, jeder Körper ist anders, alles cool, so.
Ja.
Aber er ist halt auch, wie gesagt, ne, der ist nicht mehr die 35, die er war, als er das letzte Mal bei WWE rumlief, und der Zahn der Zeit hat an ihm halt schon deutlich genagt, so.
Deutlich.
Dennoch, der kann... Ey Mann, best in the world hin oder her, ne? Der beste Wrestler der Welt war CM Punk für mich nie, auch nur ansatzweise so. aber halt vielleicht schon der Beste darin, einen Charakter zu verkaufen, den dir niemand anders hätte verkaufen können. So. Mhm. Der Typ ist schon besonders und er ist auch immer noch besonders. Und ja, viele Leute unken halt darüber, wie auch das auf sie abgehalftert wird. Für mich funktioniert CM Punk gut, für das Publikum funktioniert er meistens gut, und wenn er mal einen Pop nicht selbst ziehen kann, wie so im Go-Home-Segment mit Drew McIntyre und Seth Rollins, dann springt halt einer von den anderen beiden ein und braucht nur einen Satz zu sagen, damit die CM Punk-Chance wieder losgehen. So. Und das ist das, worum es letztendlich geht. Der ist immer noch dieser Resonanzkörper, und witzigerweise, CM Punk war schon immer dieser Typ, der ein bisschen mehr nach dir und mir aussah als alle anderen Wrestler. So.
Ja.
Und das gilt heute mehr denn je. So, der sieht neben Drew McIntyre und Seth Rollins auf Massephase halt auch einfach wirklich, also ich will nicht sagen, wie so ein Average Joe aus, das stimmt nicht. Der ist schon ein gut trainierter Typ, so, ist alles okay. Das ist auch schon kein kleiner Mann, so, der hat auch durchaus ein bisschen Gewicht und Körpervolumen.
Ja.
Aber trotzdem, so, der ist nicht so weit weg. Das ist schon, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass es diesen Typen gibt, der sich dann halt auch so, ausgerechnet der mit seinem scheiß Großmaul, an solchen vermeintlichen Banalitäten wie einem Armband, das für ihn halt enorm viel symbolische Bedeutung hat, aufhängt. Weil das könnte halt jeder sein. So, mhm. Das ist so greifbar alltäglich, ja, in diesem irrationalen, selbstüberschätzenden Kopf von Best in the World CM Punk, dass ihn das so, so geil nahbar macht irgendwie. Ich finde es schon immer noch, was heißt immer noch? Nein, ich finde diesen CM Punk, diese Inkarnation von ihm, tatsächlich gerade aufgrund dessen, was alles zwischendurch so nicht geil war mit ihm, gerade wegen dieser Fehlbarkeiten, hochinteressant, ganz spannend und weiß ich nicht, relatable, absurderweise.
Ja. Absurderweise, ne, weil er halt Schwächen hat. So, ja. Er hat halt einfach Schwächen, das ist fehlbar. Diese Fehlbarkeit ist halt super menschlich, so, ne, deswegen kannst du ihn auch als Face darstellen, obwohl er eigentlich wirklich auch charakterliche Makel hat.
Offensichtliche, ja.
So, ne?
Ja.
Ich meine, du hast hier den Top-Face der letzten Jahre so, auch mit Seth Rollins, so, ne? Der halt validen Hass gegen diesen Mann hat.
Mhm.
So, ne? Allein das schon darzustellen, und gleichzeitig irgendwie die Pops zu bekommen für CM Punk und dass sein Name gerufen wird, das ist ja an sich schon einfach so eine Anomalie. So, ne? Dass da ist ein Heel und ein Top-Babyface, die sich halt, also mit McIntyre und Rollins, die halt auf diesen Punk losgehen, der als Face schon auftreten soll, so. Ey, das ist halt weird, Mann.
Ja.
Also, ich erinnere mich gar nicht, dass es sowas mal irgendwann gab. Diese Gemengelage mit diesen dreien.
Und gefühlt der intensivste Hass liegt eigentlich zwischen Seth und CM Punk. Der ist gut dokumentiert und Drew McIntyre hat eher so dieses Drew McIntyre-Ding. Also bei ihm zieht sich das ja auch durch. Der hat ja auch CM Punk jetzt. Wenn die zu dritt im Ring standen, ne, und ich bin jetzt noch vor SummerSlam bei diesem Segment, als Seth Rollins so die Regeln verkündet, also die eine Regel, so ihr macht, was ich sag.
Ja, grandioses Segment, by the way.
Fantastisches Segment. Und da fällt wieder einer dieser Signature-Sätze von Drew McIntyre. Und den hat er jetzt bei dem Raw nach SummerSlam auch wieder gebracht. Nämlich, hallo, könnt ihr mal bitte auf mich achten?
Ja.
Ich hab gewonnen.
Ja.
Ich hab dich besiegt, Seth. Ich hab dich besiegt, Punk. Und ich hab dein scheiß Armband. Und ihr findet euren Streit immer noch wichtiger als mich. Was muss ich denn eigentlich noch machen, damit mich irgendjemand in diesem Scheißladen mal respektiert? So, weißt du? Ich mache einfach Fotos mit deinem AEW-Erzfeind. So, by the way, was für ein Move, dieses Foto mit Jack Perry.
Unglaublich.
Und weißt du? Und Seth Rollins muss nur eine Cowboy-Jacke anziehen, damit du denkst, er ist Hangman Adam Page oder was?
Ja.
So, auch das übrigens fantastisch. Das ist
großartig. Auch das kann mir keiner erzählen, dass das nicht gewollt war.
Natürlich ist das gewollt. Ja. Fantastisch. Also, Mann, was die da alles auskosten, so. Und aber wie gesagt, auch diese Einfachheit, mit der Drew McIntyre halt diese um Aufmerksamkeit buhlt, während er nie so wichtig genommen wird, wie er sich selbst sieht.
Ja.
Das ist schon alles, also wirklich, das ist, also dieses Dreiecksding, boah, das ist unglaublich unterhaltsam. Ich liebe jede Minute davon.
Ja, und weil es halt einfach so viele Ebenen aufmacht, ne? Ey, Mann. Ich will da wirklich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist wirklich was Besonderes. Wer das nicht weiß, ich will das auch mal Leuten erklären, vielleicht, die AEW nicht gucken oder so, ne? Weil das wirklich zu stark ist. CM Punk hatte eine Auseinandersetzung mit Jack Perry bei einem Pay-Per-View von AEW. Und da gab es einen handfesten Streit, so, der ziemlich lächerlich aussah im Endeffekt.
Durchaus.
Aber das war auch ausschlaggebend dafür, dass CM Punk AEW verlassen musste. So, oder wollte, oder was auch immer da war. So, ne? Und jetzt hat Drew McIntyre mit diesem Jack Perry irgend so ein Wrestler bei AEW halt Fotos gemacht, so, wo er da steht und einen Daumen hoch macht und so, wie auch immer das zustande gekommen ist, so, ne?
Ja.
Aber dass das zustande gekommen ist, ist so ein geiler Taunt in Richtung Punk. Und dann kommt Seth Rollins mit einem Cowboy-Outfit raus bei dieser Raw. CM Punk sagt sogar noch, irgendwie, keine Ahnung, warum das ein Cowboy-Outfit anders, aber ja, lass aufs Maul hauen, so.
Mhm.
Also das Wort Cowboy fiel auch und der einzige oder der bekannteste Cowboy, nicht der einzigste, der bekannteste Cowboy im Wrestling-Game ist Hangman Adam Page und mit dem hat CM Punk belegterweise großen Beef. So,
yep.
Der hat bei Brawl Out, die legendäre Pressekonferenz einem AW Pay-Per-View, wo Punk ausgerastet ist, hat er Hangman Adam Page halt übelst angegangen. So. Und Page hat vorher auch Dinge gemacht, so hat ist von der Story abgeschieden und hat halt irgendwie Punk überfordert im Ring und so. Also da passierten Sachen und McIntyre und Rollins nehmen das beide auf.
Ja.
Punk ist damit cool, dass das passiert.
Ja.
Ey, das ist so ein geiles Metagame, ohne dann auch wirklich klar zu sein. Das ist nicht so überexplizit, das ist einfach es ist einfach schön und ein geiler Benefit für Leute, die eben wissen, worum es dabei geht.
Punk, ey, Butter bei die Fische. Punk ist, und das ist der Typ, dem seit Jahren vorgeworfen wird, er wäre überpaddy, so, ne? Er wäre einfach wirklich so unglaublich nachtragend, kleinlich und unprofessionell und egozentrisch und ichbezogen. Der ist cool damit, dass Seth Rollins, wirklich ein Typ, mit dem er sich seit, also gefühlten 10 Jahren, ich weiß nicht wie lange in Wirklichkeit, halt immer wieder auf Twitter hin und her gebieft hat und immer wieder gestichelt hat auf irgendwelchen, also gegeneinander, ne? Ich meine, Seth Rollins hat ihn einfach aus dem Nichts als Krebsgeschwür bezeichnet, so. Ja. Lange bevor Punk in die Nähe von WWE wieder kam, so, ja. Ne? Das ist halt keine leichtfertige Angelegenheit, so. Und Drew McIntyre. Ey, CM Punk. Dieser CM Punk, wie gesagt, dieser Charakter, dieser schwierige Typ, so, über den so viel geunkt wurde, was das angeht, der ist cool damit, dass ihm seine beiden Kontrahenten, von denen er einen halt wirklich lange gehasst hat oder immer noch hat, hasst, wissen wir nicht, mit seine peinlichsten Momente der letzten Jahre einfach unter die Nase reiben und vorhalten, so. Der lässt sich gerade als Full Face mit Absicht vorführen von denen.
Ja.
Durch den Kakao ziehen, aufs Mieseste. So. Ja. Das, also, ich finde das bemerkenswert.
Und daran anschließend sage ich dir jetzt was. Genau das macht CM Punk auch, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil er damit einen Punkt beweisen will. Nämlich den Punkt, den er gemacht hat, als er noch bei AEW war. Da hat er nämlich gesagt, dass das keine Profis sind. Das ist ein Saftladen, wo die Leute nicht professionell sein können. Was Punk jetzt macht mit dem, was du gerade ausgeführt hast, ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich hochprofessioneller Shit. Da arbeiten Leute zusammen, die sich vermutlich sogar in Bezug auf Rollins und Punk wirklich real nicht abkönnen. Mhm. So, ne? Da gibt's wirklich krasse Indizien für, dass das so ist. In der Vergangenheit auch und so. Das heißt, Punk beweist sich gerade als extremer Profi.
Mhm.
Und das ist ein Taunt gegenüber AEW und Tony Khan und den Young Bucks. Und Page und Perry.
Und das Witzige ist aber, oder es ist halt die Leute, also oder er ist geläutert, ja, und es ist die Rettung seiner Karriere, ne? So muss man das ja auch fairerweise mal beim Namen nennen. So.
Auch, Mann, das ist ja Win-Win-Win.
Also, genau, also so, das gehört halt auch dazu. Ja. Aber gleichzeitig, während man das als Taunt sehen kann, spielen ja offensichtlich Tony Khan und Jack Perry und so mit und lassen zu, dass Jack Perry sich mit Drew McIntyre fotografieren lässt für diese Fehde. Also es ist so. Es ist wirklich so ein geiles Metaspielchen. Man kann es eigentlich nur lieben, ehrlich. Also, weißt du?
Ja.
Also, das ja. Einzige, was man hieran kritisieren kann, wirklich, das Einzige, was man hieran kritisieren kann, ist, wie zweitrangig das Wrestling eigentlich in dieser ganzen Geschichte ist. Aber, ey, ich bin für die Geschichten hier, so. Und wenn, weißt du, CM Punk mit 45 Jahren einfach noch Bock hat auf den Scheiß, so, ja. Und alle ihr Bestes geben, damit er halt einfach ein unterhaltsames Match noch aus seinem Körper rausgewrungen bekommt, so. Ja. Dann ist das für mich völlig okay, wenn das Match halt ein Viertelstündchen dauert und Seth Rollins das unterhaltsamste daran ist und ja. Punk das irgendwie noch durchgezogen bekommt, wenn ich dafür diese fantastische Unterhaltung drumherum bekomme. Wirklich, also als Programm, als Storyline ist das mein Favorite dieses Jahr. Vielleicht sogar der Favorite. Mhm. Scheiß mal auf, wie das Match war.
Ja. Absolut, Mann, genau. Und es ist ja, also, ne, ich bin auch für die Geschichten hier so, ich verstehe aber auch, dass Leute da irgendwie vielleicht ein Problem mit haben oder so, aber du kriegst ja auch an anderen Stellen einfach handfestes, geiles Wrestling so die
yeah.
ganze Zeit geballert, ne?
Yeah.
Also, wo du nur hinguckst, jedes zweite Raw-Match ist wirklich mittlerweile richtig geil,
mhm.
so zum Beispiel, ne? Das, ja, deswegen, das ist halt eine Diversität von also eine narrative Diversität, kann man sagen. So, ne? Du kriegst halt mal das, mal das. Du sprichst alle Zielgruppen irgendwie an. Ist alles geil, alles okay. Die müssen jetzt nicht ein 4-Star-Match oder 5-Star-Match machen.
Darum geht's nicht.
Eben.
Und das Schöne ist, dieses hier funktioniert, wenn du gerade dein erstes Segment zwischen den dreien siehst, genauso gut, wie wenn du alle Seitenhiebe verstehst.
Mhm.
Das ist das Geile, ja. wenn die Ebenen ja. so funktionieren, dass es einfach nicht notwendig, aber ein Benefit ist, wenn du weißt, was dahinter steckt.
Ja.
So. Und wer weiß, was uns alles durch die Lappen geht an Verweisen, die wir nicht gecheckt haben.
Genau, selbst wir Idioten wissen halt vielleicht vieles nicht, weil wir mal irgendeine fucking Dynamite nicht geguckt haben oder so. Ja.
Oder was weiß ich, ne? Irgendwas verweist noch auf, keine Ahnung, ey. Die gleiche Arena, die CM Punk und Seth Rollins damals als Tyler Black oder so in Ring of Honor mit 10 Jahren Abstand mal betreten haben. Und weiß ich nicht, in der Ecke war noch Pisse von dem einen oder so. Ja. Und der andere ist reingetreten. Keine Ahnung, so.
Ja.
Also schon wirklich.
Gutes Beispiel, aber auch.
Ja. Hut ab für das, was da passiert, so, weil es ist, also, ey, die Nummer CM Punk, ne, die hätte so krass scheitern und in die Hose gehen können.
Vielleicht sogar müssen.
Und ist sie auch im Prinzip so. Der hat sich ja direkt einfach wieder verletzt. Das ist ja auch so das Ding, weißt du?
Der Idiot. Genau
das, was so einer der Vorwürfe war, der kann einfach keine 5 Minuten gesund bleiben, so. Ist hier wieder passiert und es entpuppte sich als das Beste, was der Geschichte passieren konnte. Auf einmal war es einfach nur das Spiel damit, dass er halt raus ist, dass der größte Unterhaltungswert schlechthin an der Nummer.
Drew McIntyres Charakter hat sich da etabliert über diese Verletzung. Wie geil ist denn das?
Ja, ne? Und Seth Rollins hat halt auch nochmal, also richtig viel mitgenommen darin, halt den einen fokussieren zu können, aber trotzdem nie zu vergessen, wie sehr er CM Punk eigentlich hasst. So. Also es ist schon wirklich, das ist großartig. Das ist großartig.
Das ist eine einmalige Improvisation. Das ist vielleicht die beste Improvisationsgeschichte im Wrestling, die ich kenne, die ich erinnere.
Es ist wirklich gut möglich. Ja.
Britt Baker war auch geil damals, aber das war stumpfer. Also Leute, die verletzt sind, irgendwie groß zu machen oder größer aus einer Verletzung rauskommen zu lassen, das ist schon eine geile Kunst.
Ja.
So, Britt Baker war damals bei AEW halt größer nach dieser Verletzung, so, als sie dann zurückkommen, oder während der Verletzung sogar noch. Ja. Und, aber das mit McIntyre ist jetzt nochmal eine ganz, mit Punk ist jetzt nochmal eine ganz andere Liga, so, das ist wirklich ja Wahnsinn. Ich sehe gerade, dass ich ein Loch in meiner scheiß Lederjacke hier absolut das mal an.
Ja.
Siehst du das?
Ja. Das ist schwer zu übersehen, das ist groß.
Kann man das flicken?
Bestimmt. Kannst dir einen, Judgment Day Patch drauf machen.
Das ist in meinem Nacken, da sind immer Haare drüber bei mir.
Ja, dann kannst du erst recht einen Judgment Day Patch drauf machen. Jetzt, wo Judgment Day vielleicht weniger cool für dich geworden ist.
Scheiße, ich muss zu irgendeinem verfickten Schneider. Ja. Warte mal. Was, Judgment Day ist weniger cool für mich geworden?
War eine Frage.
Ey, Liv Morgan und Dominic Mysterio, der manchmal Cowboy-Hut trägt, sind da drin. Ist noch geiler geworden jetzt.
Okay. Ja. Der war vorher auch schon da. Naja, egal. Cowboy-Hut jetzt traut er sich eher, Cowboy-Hüte zu tragen, das stimmt. Mhm. Liv Morgan trägt auch einfach Jeans. Jeans bei Judgment Day vorher verboten. Also ein Rest Jeans trägt sie noch. Übrigens, warte mal kurz. Wenn wir schon ganz kurz wieder den Namen Judgment Day erwähnen, wir haben es vorhin übergangen, aber JD fucking McDonagh hat erstens ein Wahnsinnsmatch mit Damian Priest abgerissen und zweitens halt einfach den höchsten Chokeslam in der Geschichte der Menschheit. Also keine Ahnung. Ja. Digga, wie hoch wurde er denn in diesen South of Heaven gezogen, bevor er auf den Boden geworfen wurde?
Es war North of Heaven.
Ohne Witz, dass der kein Fallschirm gebraucht hat. Alter Schwede.
Sein Kopf ist so groß, dass er auch quasi aerodynamisch wie ein Fallschirmwirkung
Ballon,
hat.
Wie ein Ballon wirkt, meinst du?
Ja, so ein Ballonding, dass er langsam
runter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Alter, das war, also wirklich, das war vielleicht der krasseste Chokeslam in der Geschichte von Chokeslams.
Ist ohne Scheiß jetzt mal, ne?
Ja, also ich meine das jetzt auch wirklich so, einmal kurz wirklich ohne Scheiß. Nicht das normale ohne Scheiß, das ich zwischendurch sage, sondern ohne Scheiß, ohne Scheiß.
Ja. JD McDonagh ist einer der großartigsten Wrestler bei WWE.
Ja.
Was der, also JD McDonagh hat in Sachen Selling Dolph Ziggler nahtlos ersetzt.
Ja.
Und das ist eine große Nummer, Dolph Ziggler zu ersetzen in der Hinsicht.
Auch in Sachen Kopfform.
Kopf ist auch größer. Eine große Nummer.
Ja.
Ja.
Aber Dolph Ziggler hat auch so einen Kanisterkopf, nur nicht ganz so groß wie der von JD McDonagh. Natürlich nicht ganz so groß. Er ist keine Lego-Figur.
Der Kopf an sich wäre wahrscheinlich, ist vielleicht identisch groß, nur der Körper. Mann.
Ja, ja.
Leute, der ich Kopf meine, von McDonagh ist halt wirklich normal oder vielleicht ein bisschen größer als andere Köpfe so, aber der Körper ist halt super weird, klein.
Ja.
Also die Schultern, der hat so mega abfallende Schultern, was echt, wenn JD McDonagh kein Krafttraining betreiben würde, würde der so lustig aussehen. Stell dir das mal vor. Ja.
Er würde aussehen wie dieser Lehrer bei South Park.
Okay. Ja, komplett.
Ja. Ein bisschen eckiger.
Ey, ja, aber ne, also okay. Ich habe Lukas heute geschrieben, guck dir den Chokeslam und den South of Heaven an von McDonagh und so. Lukas schreibt dann direkt zurück, jo, schon notiert, heftig, shit. So, also, Mann, ey.
Und wir hätten ihn beinahe vergessen. So,
ja.
Also wirklich, Shoutout JD McDonagh, ne? Also auch so in dieser ganzen Judgment Day Ära, was der so wrestlerisch da die ganze Zeit rausprügelt, während er sich einfach durchgehend verkloppen lässt, so.
Ja.
Ist irre.
Und jetzt seine Promo jetzt bei Raw war auch schon echt krass, ne? Also der hatte so, übrigens neue Motive bei Raw, müssen wir auch drüber reden. Nach SummerSlam gibt es neue Stilmittel bei Raw.
Stimmt.
Unter anderem diese One-Man- oder One-Woman-Promos, die Backstage laufen, bevor Matches stattfinden.
Ja.
Das ist neu, das ist geil.
Sehr auffällig tatsächlich.
Ja.
Das ist so hochfrequentiert auch genutzt wurde jetzt.
Ja. Bei Priest und McDonough erinnere ich es gerade am meisten so. Ich weiß nicht, ob es das noch bei anderen gab. Das ist cool. Also das ist, da stehen Leute und reden einfach über den Gegner und über das Match und über sich selbst und so. Können noch mal ein bisschen was mitgeben. Das sind nur so 1-2-minütige Sachen. Holt mich voll ab.
Ja, die sind so mittelproduziert, ne? Die sind nicht so krass wie die Standardvignetten, die sind aber mehr produziert als halt die klassischen Interviewsegmente.
Ja.
Und es ist in der Regel eigentlich nur wie so ein normales Backstage-Segment, so als hätte man sie irgendwo getroffen, nur halt mit so ein paar Schnitten und ein paar Kameraschwenks, dann halt mal auf so eine Geste oder so. Das ist interessant tatsächlich. Es hat sowas, weiß ich nicht. Nee, es bekommt nichts Filmisches, aber es hat sowas von so Mockumentary-mäßiges.
Ja,
so.
Stimmt. Es ist eine Mischung aus so Mockumentary und Interview. Also es ist ja auch irgendwo ein Interview, da steht jetzt kein Interviewpartner oder Partnerin, aber das ist halt schon durch mehrere Kameras und so, dass da ein Set ist irgendwie und Leute reden über das Thema, über ein bestimmtes Thema, was meist der Gegner oder das Match ist so.
Ja, es ist wahrscheinlich am nächsten dran an dem Begriff Promo. Es ist wirklich so, ey,
stimmt,
ja. Promote doch mal, was du gerade machst. So.
Ja.
Wer bist du? Erzähl mal was über dich.
Ja. So. Und McDonough war da krass. Also McDonough hat mich überzeugt. Der ist McDonough ist eine gute Promo. Der kann gut reden.
Ja.
Der hat dieses Fiese so, was er bei NXT etabliert hat in seinem Charakter. Ne? Dieses, da war ja so ein methodischer, fast schon medizinisch agierender Typ, so chirurgisch sollte ich sagen, Typ, der so halt echt Leute hypermethodisch auseinandergenommen hat. So.
Ähnlich wie Finn Balor bei seinem NXT-Run.
Mhm. Ja, das die beiden sind halt schon, ich glaube sogar, dass McDonough unter Finn Balor trainiert hat.
Die Irish Ace.
Ja, Irish Ace. Ja, schon geil, die beiden. Die sind aktuell Tag-Champs, ne?
Das darf man auch nicht unterschlagen, ja. Sie gehen nicht besonders doll damit hausieren gerade, so, aber sind sie, ja.
Ja.
Also, das ist das Witzige, ne? Judgment Day hat die Titel behalten, obwohl sie ihre beiden Top-Guys rausgeworfen haben.
Das hat McDonough ja auch gesagt. Er hat gesagt, ja, Priest, Mann, du wolltest mich nie drin haben, jetzt bin ich voll drin und du nicht und ich bin sogar Champ und du auch nicht, du Penner.
Ja. Rhea und Damian Priest, beide titellos, während drei Gürtel bei Judgment Day sind.
Und Boy Toy los.
Ja, auch das.
Geil. Oh, wild. Ja. Wild.
Ja. So. Okay. Und dann aber einmal ganz kurz nochmal zum anderen Dreier, nämlich zu Drew McIntyre, CM Punk und Seth Rollins. Dann flext also Drew McIntyre, der Seth Rollins und CM Punk unterbrochen hat, aus dem Publikum kommt, das Armband, sagt einen Spruch zu viel, CM Punk Sicherung brennt wieder durch, er rennt raus. Und dann kommt einfach Bronson Reed. Dann kommt einfach Bronson Reed, der vorher halt zu Adam Pearce gesagt hat, so, ja, also, weißt du, wenn ich jetzt hier irgendwie Leute besiegen kann, wie ich will, und ich krieg immer noch keine Aufmerksamkeit, dann muss ich mir die halt selber holen. Ja. Und gibt halt einfach Seth fucking Rollins einfach sechs Tsunamis, so, und vier davon durch halt alle Securities durch, so. Digga, was war da denn los?
ich habe im Prinzip reagiert wie das Publikum. So, die Leute wussten nicht, was da passiert und waren völlig geschockt. Es gibt Beatdowns, dann gibt es krasse Beatdowns und es gibt das, was da passiert ist.
Ja, halt echt.
Das war eine völlig aus dem Nichts kommende, barbarische Nummer, die Leute wirklich schockiert hat. So, ja. Das ist... Also es gab Holy Shit Chance, gab One More Time Chance, so, ne? Also da sind wir jetzt im römischen Kolosseum, während Gladiatorenkämpfe losgehen.
Wirklich so, weil niemand würde halt Bronson Reed sonst einen One More Time Chant geben.
Genau.
So. Das ist reine Lust an der Zerstörung von einem der beliebtesten Dudes bei WWE, Seth Rollins.
Und genau das ist der Punkt, warum man hier Seth Rollins genommen hat, weil der Typ ist halt so krass in seiner Person, dass du halt, wenn du wirklich so ein Schockmoment generieren willst, brauchst du halt genau so einen Typen wie Seth Rollins, ne? Als Opfer. Und ey, Mann, Bronson Reed ist nach dieser Nummer ein gemachter Mann. Also ich weiß nicht, was, also man muss da natürlich jetzt aufbauen mit so und weitermachen. Aber dieser Start für einen Bronson Reed Run, der war mit 6 Ausrufezeichen.
Ja.
Also es war ja auch nicht nur der Tsunami, ne? Es war ja die ganze Gestik und Brutalität von dem Typen, der kann ja wirklich Sachen verkörpern, so, ja, ne? Der hat ja davor auch noch Shit gemacht, irgendwelche Death Valley Drivers oder was weiß ich so, wobei der zu Simone Drops und so, ne?
Ja, ja, und auch dieser, keine Ahnung, dieser Shoulder Tackle, also einfach, weißt du, wenn er so in jemanden ranläuft und ihn halt umfallen lässt, während er stehen bleibt.
Ja.
Das sieht bei dem halt auch heftig aus, weil das halt einfach so ein Berg von einem Menschen ist, ja, so. Der ist ja so breit, wie er hoch ist. Der ist ja nicht besonders groß, aber halt
ja, wirklich, ist ja wirklich so. Ist ja wirklich.
Der sieht absurder aus als Otis.
Sieht er tatsächlich von der Körperform her. Ja. Ey, Mann, also ja, keine Ahnung, was man da jetzt, also das kam aus dem Nichts, hat mich völlig überrascht.
Ja.
So, aber geil, finde ich geil. Das könnte was sein, was nach Bash in Berlin kommt.
Ja, könnte ich mir auch
also
vorstellen.
Also so rein zeitlich so, ich glaube nicht, dass man, das ist halt Rollins, ne? Der macht nicht so zweiwöchige Dinge.
Nee.
Also das ist schon so ein Ding, so 3-4 Wochen und dann haben wir halt Berlin. Und das Match Bronson Reed gegen Seth Rollins, Digga, das gönne ich mir gerne aus dem 2000, was haben wir vom Blog? 2000 ist Quatsch, 208?
208.
208 Schwitzblog. Ja.
Ja.
Sind wir vorne in dem Blog? Also, so mit der erste Reihe an dem Blog?
Nee.
Okay,
ach so, weiß ich gar nicht, wie die Blöcke nummeriert sind, ehrlich gesagt, aber wir sind so,
Ich meine jetzt die Reihe, die Sitzreihe.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Weil immer, wenn wir was buchen, wenn wir Wrestling-Events buchen, dann sind wir eigentlich immer in den Blöcken ganz vorne, dass niemand vor uns sitzt mit seinem Scheiß Hinterkopf.
Ja, ja, ja. Ich glaube schon.
Aber gut, wenn nicht, dann vorne.
Das ist lange her, ne? Also so.
Ja, ja.
Und es war halt ein hitziger Moment.
Ja.
das zu kaufen.
Gut. Aber wenn Full Nixon ist ja auch dabei, dann machen wir halt einfach ein paar Full Nixon Holds und dann sind wir vorne.
Ja. Bei einem Full Nixon hast du jemanden auch vor dir direkt dann. Das ist nicht so gut.
Nee, ja schon, du hast ihn vor dir.
Aber du drückst den Kopf
ich
halt
drehe
runter,
ja so ein bisschen runter. Ja, also okay. Ich drücke quasi die Köpfe runter, dass wir sehen können.
Falls jemand vor uns ist, Full Nixon auf jeden Fall eine gute Methode, ja, stimmt.
Ja.
Gut, schön. Hätten wir es auch geklärt.
Ich werde Mario einfach vor uns oder so.
ja. Ja. Okay. Also, aber wirklich, Bronson Reed aus dem Nichts.
Ja.
Stabil, wirklich.
Stabil. Also 3 hätten es halt auch getan, aber es waren 6.
Und er hat den 7. noch angetäuscht und dann.
Ja.
Es bei einem Taunt bewenden lassen.
Und am Ende auch geil, dass die typischen Offiziellen, die dann mal rauskommen, Jason Jordan und so, dass sie dann irgendwann auch einfach Rollins zur Seite gerollt haben, wo ich dachte mir, Alter, nimm den doch zur Seite. Das haben sie dann nachher gemacht.
Ja. Wenn wir Bronson, aber das ist geil, ne? Ich finde das kommunikativ brillant. Das ist halt okay, wenn wir jetzt einfach, ich glaube, 4 davon haben sie versucht aufzuhalten. Wenn wir es halt einfach nicht schaffen, Bronson Reed aufzuhalten, dann ist die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, dass wir Seth Rollins aus dem Weg schaffen. Das ist ja eine Kapitulation gegenüber der Stärke von Bronson Reed.
Ja.
Das macht ihn ja noch krasser eigentlich, dass sie es so lösen müssen. So.
Voll.
Super gut.
Ach so, und Bluteinsatz, ne? Rollins hatte eine Kapsel zerbissen.
Ja.
Kommt auch noch dazu. Das heißt, dann werden alle Motive benutzt.
Ja. Ja.
Eigentlich müsste man Rollins jetzt so 1-2 Wochen nicht zeigen.
Wäre geil. Aber bei Rollins ist so ein Typ, den kannst du halt wieder rauskommen lassen, so, weil der hat halt auch einfach schon halb verletzt, also weißt du, diese Rückennummer und so, der ist halt auch so dieses, ich beiß mich durch, steh auf Männchen-Ding, deswegen geht es, aber es wäre genau deswegen auch wieder krass, wenn man so konsequent wäre, ihn auf seinen Einsatz zu verzichten.
Pierce hat von inneren Blutungen gesprochen,
ja.
Ich würde mindestens eine Woche ausfallen lassen,
ja.
Soll er sich mal ein bisschen Urlaub gönnen oder so.
Ja, let's see.
Ja.
Aber also, wow.
Ja.
Ne, neben all den offensichtlichen Sachen, die schon krass genug sind, so einfach das noch aus dem Nichts mit aus dem Hut gezaubert.
Ja.
Das ist schon, wow. Wow.
Yo, was noch passiert?
Was noch passiert?
Über Bloodline und Cody müssen wir SmackDown abwarten. Also Roman Reigns kommt bei SmackDown zurück.
Das finde ich überraschend.
Lass mal über Reigns reden gerade.
Ja, lass uns.
Also Reigns.
Wir haben ja noch SummerSlam, können wir ja noch ein bisschen durchverhandeln.
Ja. Genau, Main Event war Bloodline Rules. Koderich Rotz gegen Sebastian Cikoa. Keine Ahnung, irgendwie Deutsch machen.
Ja. Wow.
Er sieht schon auch ein bisschen aus wie ein Sebastian.
Ja, weiß ich nicht. Sekundärer Einzeller.
Sekundärer Einzeller.
So Cikoa auf Deutsch übersetzt ist sekundärer Einzeller.
Was?
Kann ich doch Samoanisch und ihr nicht.
Ja. Genau, da müssen wir gucken, was da passiert bei SmackDown. Aber ja, Main Event, Bloodline Rules Match, was hat dir das so gegeben? Bei SummerSlam jetzt?
Ich war lange Zeit irritiert von dem Match, so wahrscheinlich ungefähr 20 Minuten lang, die es einfach ein One-on-One blieb.
Hm.
Fand das dann aber irgendwann im Laufe des Matches geil, weil da für mich schon so drin steckte, dass Solo Sikoa sich halt beweisen will. So, und obwohl er sich diesen Fallstrick des Bloodline Rules Matches dort. Ja, Gesundheit.
Sorry.
Obwohl er sich dieses Fangnetz sozusagen gespannt hat, so, ist er wirklich sehr lange einfach one-on-one mit Cody gegangen und es war ein Match auf Augenhöhe. Mhm. Und ich finde es tatsächlich wichtig für die Figur und den Charakter Solo Sikoa, dessen Stärke auf so den letzten Metern zu WrestleMania halt so ins Wanken geraten ist, dass er nie so richtig stark wirkte,
ja.
Als Einzelwrestler.
Einzeller.
Ja. Ja, also in so den letzten Wochen vor WrestleMania, wie gesagt, er musste ja auch verlieren auf dem Weg, so.
Ja.
Und dann halt eben danach als Möchtegern Tribal Chief auch nicht so. Also er hat sich diesen Ruf ja vor allem durch seine Henchmen aufgebaut, so. Und dafür war das wichtig. Dafür war das wichtig, dass er wirklich wie ein Contender aussieht für den World Title an der Stelle. Mhm. Ja, so, und dann muss ich sagen, ab dem Moment, wo dann Bloodline ins Match eingriff und die von Arn Anderson angerufenen, auch in den Vorwochen schon da gewesenen, deswegen weiß ich nicht genau, warum Arn Anderson die anrufen musste, Kevin Owens und Randy Orton rauskamen, fand ich so ein bisschen so uninspiriert.
Mhm.
Naja, und dann kam Roman Reigns.
Ja. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob dieses Uninspirierte vielleicht wirklich da war, um einen Kontrast herzustellen, um die Leute erstmal nach unten zu bringen, dass sie denken, ja gut, das waren jetzt nur die Leute, die eh schon seit Wochen mit den Fäden so, ne? Dann ja. Kommt halt der Reigns. Und dann hast du das Tief, aus dem die Leute dann springen, mit Raketenantrieb nach oben so.
Ich bin überzeugt davon, dass das die Idee war, ja.
Hat Arn Anderson Roman Reigns angerufen?
Arn Anderson hat Paul Heyman angerufen und Paul Heyman hat Roman Reigns angerufen. Ich weiß nicht, ich finde dieses Arn Anderson-Segment, das check ich halt nicht. Also, wobei, doch, ich check es halt schon, weil wenn es so ist, wie du sagst, und ich bin mir sicher, dass das da halt der Grund ist, so, dann hat es halt die Idee von Erwartungsaufbau.
Ja.
So, und bis zu dem Moment, genau, wo Randy Orton dann rausgekommen ist als Zweiter, ist es dann auch egal, so ehrlich gesagt, was Arn Anderson gelabert hat. Scheiß mal auf Arn Anderson.
Ja.
So, und dann ist es wirklich nur noch so, okay, wir sind enttäuscht. Oh fuck.
Ja.
Das ist dieser Theme-Song. Ja. Der kommt doch jetzt nicht. Doch.
Ja.
Shit.
Und Leute sind durchgedreht halt.
Ja, Mann. Das
war irre.
Ja, Mann. Ja, nein, natürlich ist das kein Zufall. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Randy Orton und Kevin Owens jetzt nicht das Überhighlight sind und trotzdem die Pops bekommen, die sie verdient haben. Mhm. So. Wow, Roman Reigns. So, was hat dieser Auftritt von Roman Reigns mit dir gemacht?
Ich weiß noch, als er dann irgendwie, ne, der hat das Solo Sikoa ausgenockt sah mit einem Superman Punch und einem Spear. So ein geiler Spear, by the way.
Ja.
Danke Solo dafür. Ich war super froh, dass er dann wieder gegangen ist. Das war das Schönste eigentlich. Es ging dir auch so, wir haben beim Gucken einfach so gesagt, geil, er geht wieder. Mhm. So, ne, er hat dann einfach nochmal kurz so eine Art von Respektsbekundung gegenüber Cody gemacht. So, was Reigns schon für mich als Face etabliert hat bei diesem Comeback. Und da ist er einfach wieder gegangen. Das ist geil, er hat da nicht groß rumlamentiert, irgendwie noch alle anderen, noch irgendwie Jacob Fatu angefasst oder sonst was. Er hat ein Statement gesetzt und ist wieder gegangen, so. Das ist Roman Reigns, der macht nicht mehr als nötig, so. Solo Sikoa weiß Bescheid, so jetzt. Und das Schönste an dem Segment war eigentlich im Endeffekt, also neben dem, dass Reigns eben nicht mehr gemacht hat, als er machen sollte, dass diese Tension zwischen Cody Rhodes und Roman Reigns trotzdem da war.
Ja.
Das heißt, es wäre mir viel zu billig, wenn die beiden jetzt einfach irgendwie Friends sind, vielleicht ein Handshake. Viel zu viel sollte man niemals machen. So, die beiden sind Erzfeinde. So, ne? Und auch wenn Reigns als Face wiederkommt, und das wird er, dann dürfen die beiden sich jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, ihre Liebe bekunden so auf irgendeine Art. Das muss so sein, die sind Feinde, so die sind durch Dinge gegangen, die krass waren, so, ne? Ja. Und ja, es gab dieses kurze Nicken von Reigns in Richtung Cody und Cody Rhodes hat danach einfach immer Blickkontakt zu Reigns gehalten. Der traut dem halt nicht. So, ne? Der hat immer im Hinterkopf, okay, fuck, das ist Reigns, so, das ist Meister Mafiosi, so, der Meister Mafiosi. Genau, und der hat dann ganz am Ende, als Reigns halt wirklich schon fast wieder gegangen ist, konnte er sich dann irgendwie um den Rest da kümmern, hat den Pin gemacht und so. Für mich ein perfektes Comeback für Reigns. Ja.
Ich wüsste auch nicht, was man daran hätte besser machen können.
Nee,
was der kommt rein, verzieht keine Miene. Keine Miene. Also in wirklich grenzenloser Konstanz zu den besten Momenten des Tribal Chief Roman Reigns. So. Mhm. Nämlich genau dann, wenn er 100% fokussiert und locked in ist. Ja. Nicht überheblich, nicht sich über die Gegner lustig machend, nicht Druck ausübend auf die anderen, sondern wirklich bei sich, wissend um seinen Status, ja, sein Business handelnd, selber so sein Statement setzend gegen Solo Sikoa, denn die Nummer ist hochgradig persönlich so, das ist eine Anmaßung,
ja,
sondergleichen,
ja,
sein Shirt, OTC, Original Tribal Chief,
ja,
sagt's so, was seine Mission in erster Linie ist, aber, und es ist super wichtig, dass du das so sagst, so, der Blick in Richtung Cody ist das Mindeste, was er zeigen musste, um kein ignoranter Pisser zu sein, aber auch das Höchste, was er zeigen konnte, um kein geschichtsvergessener Hurra-Face zu sein. So.
Ja.
Nee, der guckt Cody ernst, respektvoll, aber nicht respektvoll wie hey Mann, du hast mich fair besiegt und es war ein krasser Kampf oder so, sondern wirklich respektvoll mit ja, okay, du hast den Titel halt, ne? Ja. Fick dich halt.
Ja.
So, ja. Das schwingt halt mit. So guckt er ihn halt an,
ja,
aber halt auch mit diesem Blick, der sagt so, nee, ich lang dir jetzt ja keine, das wäre ja Quatsch. So, wir sehen uns schon noch, das weißt du auch.
Ja.
Aber nicht jetzt. Tschüss.
Ja.
So. Und Cody guckt halt genau so, als wäre er an die Existenz von Roman Reigns erinnert worden, durch die Präsenz von Roman Reigns, die ihn in dem Moment selber überrascht hat. Fast nicht mal richtig froh sein könnt, dass Roman Reigns Augenmerk erstmal auf Solo Sikoa lag, weil er eben nicht weiß, wie schnell das Augenmerk von Roman Reigns wieder zurück zum Titel und zu Cody Rhodes wandert,
ja,
weil vielleicht die Solo Sikoa Nummer für ihn jetzt mit dem Spear auch schon wieder geklärt ist, wenn Solo Sikoa in sein Loch zurückkriecht, so.
Stimmt.
Hochgradig viel Tension da drin, so,
ja.
Top. Von vorne bis hinten unglaublich intensiver Moment.
Total, ja. Das ist einfach diese Aura von Reigns, so, ne? Das ist Top 3 Aura im Wrestling.
Ja.
So.
Und Platz 2 und 3 hat er halt auch.
Weiß ich nicht. Boah, Top 7 der besten Auras im Wrestling müssen wir mal machen, aber das kann ich nicht improvisieren.
Nee, ich auch nicht.
Also dann würde ich morgen aufwachen, den Podcast hier hören und denken, ja, fuck man, wie, ja, kannst du denn den vergessen?
Ja.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, ansonsten war halt so ein Bloodline-Match, ne? Irgendwo auch. Also so ein bisschen dieses, also viel inszeniertes Zeug halt so, ne? Schon gut und clever gemacht, so. Manchmal verliert mich zu viel Inszenierung, aber, also klar, so, ne? Orton und Owens waren da, um die beiden Tonga-Dudes irgendwie rauszuficken, so. Das mit Jacob Fatu war irgendwie auch clever, so. Der hat halt einen Splash durch den Tisch gemacht, vom obersten Ringseil raus, vom Ringpost, und hat sich dann storyline-technisch verletzt und konnte dann nicht mehr eingreifen, so, auch geil. Also muss man halt irgendwie rausnehmen, weil sonst hätte man ja einfach sagen können, okay, dann kommt Fatu rein und fickt halt Reigns weg, wenn Reigns reinkommt.
Und ich fand aber tatsächlich in diesem Moment auch noch schon etwas wichtig für den Charakter von Jacob Fatu, der bisher immer ein ganz klarer, unglaublich loyaler, geradezu unterwürfiger Solo Sikoa Jünger war,
ja,
so. Also wirklich bis ins fanatisch religiöse anmutend, so. Ja. Und in dem Moment, wo er sich da verletzt hat, hat er Solo Sikoa ein Kommando gegeben und einfach gesagt so, ich bin draußen, finish ihn jetzt. So.
Ja.
Also maximal emotional das gebrüllt so, aber
ja,
er hat wirklich einfach interagiert und nicht nur gehandelt, wie ihm geheißen, sondern er hat etwas gesagt, das seiner Meinung nach passieren soll. Und ich finde,
ja,
das ist, das, also das war für Jacob Fatu ein Novum. So.
Stimmt. Ist erst seit ein paar Wochen dabei, aber genau, diese, das hat er noch nicht gezeigt. So, dass er auch irgendwie mal ein bisschen mehr als nur folgen kann.
Da, genau, dass er überhaupt von sich aus selber etwas will. So, ja. Das könnte nochmal interessant werden.
Ja, stimmt. Meine Theorie steht immer noch. Ich glaube, Jacob Fatu ist ein Spion von Reigns. Also, dass er, ne, weil Fatu auch so übertrieben, das, was du gerade so als Jünger bezeichnet hast, mhm, und so, das ist mir schon eins zu drüber. Und ich glaube wirklich, dass Fatu im Endeffekt auf Reigns Seite stehen wird. Ne? Also,
dass er quasi der Abtrünnige der wirklich engen Familie, der direkten Bloodline, ja, einzig und allein Solo Sikoa ist.
Am Ende Reigns, Fatu und die beiden Usos, mhm, gegen Sikoa, Tangaloa, Tama Tonga und Hikuleo.
Ja.
Das wären vor und vor, was ich fühle. Echt? Mit einem klaren Stärke plus auf der Face-Seite, ja, Alter. Ja, ja. Wobei, außer man macht Hikuleo krank.
Ja, aber wer da nichts fühlt, keine Ahnung, was soll ich sagen.
Ja. Hikuleo könnte man halt wirklich so heftig machen, dass der beide Usos tötet oder so, weißt du?
Ja.
Also, weil keine Ahnung, wie man den reinbringen will.
Der ist groß.
Der ist groß, aber wrestlerisch limitiert, keine Ahnung, aber ja, gut, muss man halt inszenieren, ne?
Ja.
Kannst alles mit machen.
Ja, ja, sicher.
Ja, googelt mal Hikuleo, wer den nicht kennt.
Ja. Ja.
Ja, also intensives Ding so.
Sehr, sehr.
Es war ein Bloodline-Rules-Match und es war Cody Rhodes involviert und Roman Reigns, deswegen hat man es als Main-Event gemacht. Wenn Reigns nicht gekommen wäre, hätte ich verlangt, dass man Gunther als Main-Event am Ende stehen lässt.
Ja.
Aber ja, das ist die Ace, also die Bloodline und Story ist die Ace-Story von SmackDown einfach.
Des Wrestlings der letzten 3 Jahre.
Genau, ja. Auch weiter so jetzt, wenn sie nicht so heiß ist wie vor 3 Jahren oder sowas, da werden halt neue Dinge gebaut, da haben wir ja auch im Q&A-Podcast drüber gesprochen. Jemand hat gefragt, ob ne, SmackDown uns gerade auch relativ kalt lässt im Vergleich zu Raw. Mhm. Haben wir gesagt, klar, Raw ist auf jeden Fall für uns gerade die A-Show, mhm, aber bei SmackDown wird einfach gerade viel aufgebaut. Das, was bei SmackDown gerade gemacht wird, kann nicht so groß sein wie Raw gerade, wo halt wirklich etablierte Typen einfach motherfucking shit machen so. aber dafür ist SmackDown halt in 3 Jahren vielleicht wieder die A-Show oder noch in 1,5 Jahren.
In drei Monaten.
Also
ist das wirklich so.
Ja, wenn da Leute etabliert werden, die dann durchstarten so. Also ey, immer ganz entspanntes, dynamisch, organisches Wechselspiel zwischen den Shows, weil gerade so oben auf ist und so. Das geht schon gut klar.
Mhm. Ich mag das auch, ehrlich gesagt. Ich mag das auch. Ja. Auch übrigens, apropos Wechselspiel, ne, dass Randy Orton halt auftaucht, um Gunther zu konfrontieren, ist ja auch so ein einmal wieder die Show geskippt, Randy. Aber er hat halt eine legitime Rechnung offen mit Gunther und es passt. Es ergibt Sinn, so.
Brandsplit ist mir eh scheißegal.
Ja, ja, klar.
Leute, die sich daran aufhängen, sind auch, keine Ahnung, was das für Leute sind.
Weiß ich auch nicht genau. Ich kann ja sowieso immer nicht auseinanderhalten,
wer du weißt eh nie, Show wer wo ist.
Deswegen war, dass ich das gerade benennen konnte, schon
stark.
Also ja, ne, das bedeutet halt, dass Randy Orton sehr deutlich bei SmackDown verankert heftig gewesen sein muss.
Ja.
Ja.
Wobei ich Randy Orton eigentlich so historisch schon eher mit Raw verbinde.
Ja, ich auch. Aber ich glaube, er ist historisch viel mehr ein SmackDown-Guy.
Boah.
Aber schwer zu sagen.
Ich glaube nicht.
Du, ist auch egal. Historisch ist Randy Orton auf jeden Fall oft irgendwo gewesen. So. Packt er einfach den Legend Killer übrigens wieder aus.
Für ja, auch klar. Du kannst ja wieder Killer sagen jetzt, also muss er raus.
Stimmt.
Also, ja, ist er so.
Ja, guter Punkt. Ist Killer so. Bitch Shit.
Killer Bitch Shit.
All die guten Worte. Killer Bitch Shit. Guter Name.
Killer Bitch Shit. In Köln auch ein jugoslawischer Imbiss sein. Bringst du immer noch Schaschlik vom Killer Bill,
was hatten wir?
Killer Bitch Shit. Killer Bitch Shit mit?
Ah, ich war im Urlaub in Killer Bitch Shit. Die war, du, irgendwo zwischen Killer und Shit. Ja.
Bitch.
Gut, so. Ja, ich glaube, die restlichen Sachen, die bei SummerSlam waren dann, also ich meine, Roman Reigns, da mussten wir jetzt einmal mal drüber reden.
Ja.
Reden wir aber nächstes Mal nochmal ein bisschen mehr drüber. Und ich glaube, dann widmen wir uns der SmackDown-Seite vielleicht auch nochmal stärker.
Ja.
Da gab es ja auch noch Sachen. Aber eins haben wir jetzt außen vor gelassen, von the Raw side of things.
Ja.
Nämlich, Braun fucking Breaker und Sami Zayn. So.
Voll.
Ey Mann, Braun Breaker. Intercontinental Champ.
Ja.
Du trägst das offizielle Braun Breaker Trikot.
Ist ein Merch.
Ja. Schwarzer Wifebeater.
Schwarzer Wifebeater. Ich habe mir 10 schwarze Wifebeater bestellt, nachdem ich mir vor einem Jahr 20 weiße Wifebeater bestellt habe. Ja, jetzt habe ich 10 schwarze wegen Breaker, weil er Champ ist.
Ja.
Ja. Ich gehe auch immer durch Hamburg und so und schreie so, weiß ja, alle 2 Stunden oder so, schreie ich am Tag einfach immer mein Braun Breaker
Champ. Ja, das ist wie ein Tourette.
Ja, ich mach's jetzt, ich halte mich gerade hart zurück, weil ich weiß, dass deine Tochter irgendwo schläft.
Ja.
So.
Die ist es gewohnt.
Boah, die ist das gewohnt wahrscheinlich, ja, ne? Schon. Ja, sie liegt wahrscheinlich auch da jetzt träumen. So.
Braun Breaker. Aber ja. Dings, also Braun Breaker hat Sami Zayn einfach in so knapp über 5 Minuten einfach weggemäht.
Das war ein Squash-Match.
Aber hallo, mit der Ankündigung, dass ich fand das Go-Home-Segment vom Braun Breaker fantastisch, wie er da halt einfach so sitzt und so, ey Mann, Sami, du bist total gut. Wirklich, ganz ehrlich. Als Comedian. Ich hab dich unterschätzt, gebe ich zu. Und mach jetzt halt ernst.
Ja.
Und dann liefert er das Ding da ab und holt sich diesen Titel halt einfach so, also wirklich so mit Anlauf.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ich finde es geil und ich finde auch geil, mit was für einer Chuzpe der dann rauskommt. Und bei Raw dann halt einfach sagt so, ja, ich habe jetzt einen Titel, schön und gut so, aber ich warte hier nicht auf irgendwen oder so. Ich bin immer noch, ich habe den Titel, aber ich werde nicht gejagt. Ich bin immer noch der Jäger. Ich werde die alle auseinandernehmen, die mir den Titel abnehmen könnten. Ich warte hier nicht auf Contender.
Ja.
Ich gehe die einfach von vornherein selber wegficken. Ey, das ist, ich liebe die Attitüde. Geil.
Das ist halt so drüber, ne? Die Attitüde. Ja. Wann hatte man das letzte Mal einen Charakter, der diese Attitüde hatte, so, ne? Und die so trägt. Das ist schon geil.
Ich sag dir einen Namen. Brock Lesnar.
Lesnar, ja. Wahrscheinlich wirklich Lesnar.
Das ist so der Nächste, der da rankommt, ja. Wenn du halt auf das Selbstverständnis guckst, wie er auftritt.
Ja.
So. Und der ist natürlich ein paar Zentimeter breiter und höher.
Ja, voll höher, ja.
Aber Braun Breaker hat's ja selber gesagt, ne? Der ist wirklich mit Anlauf einfach durchgebrettert durch NXT und jetzt ins Main Roster rein und ziemlich schnell Champ geworden.
Ja.
Und das ist der Titel, den vor Sami Zayn halt einfach Gunther eine Weile gehalten hat. Das ist nicht irgend so eine Teilnehmerurkunde,
ja.
So von ein paar Jahren. Das ist der Titel ist legit und Braun Breaker ist legit.
Ja, der Titel war zwischenzeitlich mal größer als der World Title bei Raw, so, ne?
Sí, señor.
Also, ja. Also, das ist Braun Rechtsteiner, ey. Das ist wirklich, ist wirklich sein Nachname, glaube ich, Rechtsteiner. Oder so. Guck mal bitte nach. Ich glaube, Rechtssteiner heißt er. Rechtssteiner.
Bronson Rechtssteiner.
Bronson Rechtssteiner.
Ja.
Der Depp. Ja. Ja, Bronson Rechtssteiner. Auf der Road to Bash in Berlin müssen wir ihn eigentlich durchgehend so nennen.
Gar nicht so klein, wie man denkt. Der ist so groß wie ich.
Was?
Wiegt aber halt einfach 25, 30 Kilo mehr.
Wie groß? Was? Echt? Der wird
ja
kleiner?
Ja. Okay. Hey, WWE-Personal ist halt einfach nicht klein. Aber gut, ja, das ist seine Bildheit, ne? Also so
bestimmt. Ja, ja.
Andererseits, der Typ war halt College-Athlet, so, ne? Das heißt, also seine Größe ist eigentlich oft gemessen worden und durchaus bekannt.
Ja.
Also, ja.
Ja, ist ein uniker Typ, so. Die haben jetzt endlich mal wieder so einen Kerl, mit dem man halt eben sowas machen kann, so, ne? Also wirklich, ich freue mich einfach so sehr, dass er halt in dem letzten halben Jahr diese Promo-Qualität gemacht hat, dass er diese Sicherheit gefunden hat, weil das ist keine Promo-Qualität, die er jetzt gefunden hat, die du in einem Schauspielkurs lernst.
Mhm.
Das ist eine Promo-Qualität, die du lernst, wenn du Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen tankst.
Mhm.
So. Und irgendwie ist er ins Main-Roster gekommen und hat, keine Ahnung, von den richtigen Leuten vielleicht Respekt bekommen oder irgendwas da passiert so, dass der halt diesen Charakter, der nicht leicht ist, tragen kann.
Ich würde sogar vielleicht noch anders fordern. Ich würde sagen, das ist eine Promo-Qualität, die er gerade an den Tag legt. Die kannst du nur an den Tag legen, wenn du deinen Charakter fühlst. Wenn du ihn angenommen hast und wenn er ein Stück weit Teil von dir ist. Und das zu finden für Leute, so wichtig.
Mhm.
Und es tut gut, das Ergebnis davon zu sehen. Oder er ist der beste Schauspieler der Welt, wenn er den Charakter gar nicht fühlt. Aber ich glaube halt eher, es ist das Erstgenannte der Fall. So.
Ja.
Steht ihm gut. Ja. Steht ihm sehr gut.
Und dann ist auch so ein Typ wie Sami Zayn natürlich genau richtig, ne? So ein Ultra, also so ein Wrestling-Gott im Ring.
Ja.
Das geht immer so unter bei dem Kerl, ne? Aber also wir haben das jetzt auch nochmal thematisiert, als wir SummerSlam geguckt haben und so. Sami Zayn ist einfach so unfassbar gut im Ring, wrestlerisch. Ja. Und mit allem, was er so mitbringt und so, ist das genau der richtige Typ, um dann halt sich auch eben nicht nur hinzulegen für so einen Emporkömmling wie Breaker, sondern nochmal so ein, zwei Sachen mehr zu machen. So, ne? Eben das, so ein Sami Zayn sagt, weil das muss der nicht. Der muss sich nicht innerhalb von, weiß nicht, ein paar Minuten halt beim SummerSlam, das zweitgrößte Event von WWE, der muss sich nicht so schnell hinlegen lassen. Der kann auch da zu Triple H gehen und sagen, ey Mann, das kann man nicht machen, so, ich habe hier eine Reputation und sowas. Aber genau das ist seine Reputation, so, dass er halt eben so gut ist und so stark ist und so charakterstark vor allem, dass er eben sowas auch macht. Also Sami Zayn, also wenn wir eine Top 7 der meist respektiertesten Wrestler von uns machen würden, ich würde Sami Zayn da reinpacken.
Ich auch.
Instant so.
Ja.
Ja, auch eine geile Top 7, die wir mal machen müssen. Ja.
Gibt einige davon.
Lass mal irgendwann eine Top 7 Episode machen.
Ja.
Und dann auch wirklich mit Vorbereitung, so. Wir improvisieren Top 7 dann ja immer, das ist ja wirklich einfach nur Bullshit oft. Aber lass mal wirklich eine machen. Geil. Zum 7-Jährigen mindestens.
Zum 7-Jährigen würde das total Sinn ergeben, tatsächlich, ja. Guter Punkt, ehrlich gesagt. Sammelt schon mal Vorschläge für wirklich wichtige Top 7.
Ja. Es kommt wieder nur Essenskram und so, dann 100% schon
architektonisches. Ich sagte ja auch wirklich wichtige. Das sind oft sehr wichtige Fragen. Die Gebäck-Top 7, eine der wichtigsten, die wir hier gemacht haben.
Die Türen-Top 7, immer noch meine Favorite.
Ja.
Alter, als du Falltür gesagt hast, ey.
Ja. Top 7 der Wochentage, auch legendär.
Mega.
So, nun denn. Ja, Dings, aber Bron Breakker, also, wird aber ein Rematch geben, 2 out of 3 falls, jetzt bei der nächsten Raw, wird Sami Zayn nochmal niedergemäht, denn Jey Uso und Sami Zayn haben im Prinzip schon angekündigt, was sie danach machen, nämlich womöglich wieder als Tag Team rumlaufen.
Ja.
So, also die Andeutung fand ich dann doch relativ offensichtlich.
Ja.
Steht denen aber auch gut, so.
Schon, ja, kann man machen, keine Ahnung, ja. Sollen sie machen. Macht doch, was er wollt.
Genau, macht doch, was er wollt.
Breakker geht durch jetzt, finde ich stark, finde ich gut.
Ja.
Kommt so. Breakker nach, dass er jetzt Intercontinental Title Holder ist.
Ja.
Macht Hoffnung, dass wir den Typen auch in Berlin sehen werden.
Ich glaube, da führt wenig dran vorbei, denn, also, wenn nicht aus irgendeinem Grund wir Sheamus gegen Ludwig Kaiser Folge 312 bekommen.
Ja.
So, weil das gab's ja jetzt bei Raw auch. Ludwig Kaiser hat sein Comeback-Match direkt verloren. Dann halte ich es für nicht besonders unwahrscheinlich, dass wir Ludwig Kaiser gegen entweder Bron Breakker oder Sami Zayn bekommen können.
Boah.
Und beides wäre fantastisch.
Boah.
So, weil der hat sich halt in die Fehde der beiden halt durchaus eingemischt.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ey. Ich meine, unsere Bash in Berlin Preview kommt noch. Aber ja, Mann. Ohne Scheiß. Also Breakker und Kaiser haben ja auch wirklich schon handfeste Auseinandersetzungen gehabt.
Ja, und Ludwig um den Titel, den Gunther verloren hat.
Boah, in seiner Heimat, in seinem Heimatland. Weißt du
so, als ich will der Kronprinz des King of the Ring sein, so. Ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und hallo, was wird das für ein Match? Hui.
Und dann Kaiser halt Full Heel in Berlin gegen Breakker. Alter! Ja, muss man machen.
Full Face.
Full Face, ja.
Ja,
ja, absolut. Ja, Mann, muss man machen.
Mal gucken.
Gott.
So. Gut.
Ich will bellen. Auch.
Du wirst bellen.
Also, ne, das
gibt's überhaupt keinen Weg dran vorbei. Du wirst auch Bron Breakker rufen in deiner ureigenen Art.
Dort. Allein das könnte eigentlich, ich glaube, wenn ich meine Bron Breakker Chance halt wirklich übertreibe, wenn das jetzt irgendwie am Anfang der Show oder so passiert, dann gehen die Leute schon freiwillig vor uns weg und wir haben freie Sicht.
Stimmt.
Dann muss ich den Full Nixon
dann denkbar, machen. Ja.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alle Raw-Themen von SummerSlam durch. Offen bleibt der SmackDown-Stuff, den machen wir nächstes Mal. Eine Raw-Sache.
Ich auch, aber auch noch einen.
Gibt's auf jeden Fall noch mindestens, über die wir sprechen müssen.
Ja.
Und das sind die Wyatt Six.
Unbedingt, ey. Das war das Debütmatch jetzt.
Und es war Main Event. Es war fucking Main Event bei Raw. So.
Ja.
Die Wyatt Six und zwar die drei anderen, wenn man ehrlich ist. So,
die drei aus dem Firefly Funhouse.
Ja.
Ja.
Eric Rowan als Ramblin' Rabbit, sehr großer Ramblin' Rabbit. Dexter Loomis als Mercy the Buzzard und Joe Gacy als Huskus the Pig Boy.
Ja. Mit den Armbändern, ey.
Ja. Gegen Chad Gable und die Creed-Brüder, alias, wie sie jetzt als Trio heißen, American Made.
Ja.
Krass, Mann, also ein sich Amerika auf die Fahne schreibendes Heel-Trio hat man nicht so oft. Aber jetzt mal kurz davon abgesehen, dass es einfach so drei so klassische Gewinnertypen College-Athleten, die es halt einfach sind, so gegen diese drei Weirdos.
Ja.
Also diese Präsentation der Wild Six, was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
Mehr Kontrast geht halt nicht, ne? Zwischen den beiden drei Teams. Geht nicht.
Ich überlege gerade. Weil Gable, ich habe gerade überlegt, die könnten ja Anzüge tragen, aber Gable und die Creeds kamen bei mit Anzügen
im Backstage gekleidet. An. Ja. Fancy gekleidet immer.
Fuck, ja. Okay.
Geht, ist einfach zu krass, ja. Ja, Mann, als sie zu Bray Wyatts Theme rauskam, ne, seinen letzten, so, ne, ja, hatte ich schon feuchte Augen, so. Also da lief, ich glaube, es lief linke Auge ist mal mein weinerliches Auge, da lief schon was raus. So, also, das war schon krass. Dieser Song ist halt hoch emotional, ne, und den hatte Bray Wyatt nur kurz, aber intensiv.
Ja.
Und sie kamen dazu raus, es gab dann auch Holy Shit Chants und so, diese White Six, so, Mann, ich war so skeptisch am Anfang, aber ich habe auch gesagt, ich will das auf mich zukommen lassen, so. Ich habe diese Überinszenierung erst nicht gefühlt, weil das ist halt einfach wirklich ein Mystery überinszeniertes Stable-Ding, so.
Ja.
Aber mit dieser reale Komponente da drin, ey, die packt mich einfach so. Ich komme da jetzt nicht mehr raus, so. Es ist einfach zu krass mit Bray. Und wenn man dann mal das Footage gesehen hat, was nach Raw noch so stattfand, nach diesem Main Event,
ja.
Als ich gerade vor allem Eric Rowan und Bo Dallas, alias Uncle Howdy, dann umarmt haben noch und nach oben gezeigt haben, so,
ja,
wo halt Luke Harper und Bray Wyatt sitzen.
Für die, die es nicht wissen, ne, Eric Rowan, das einzige lebende Mitglied der ursprünglichen Wyatt-Family, die aus Luke Harper und Bray Wyatt und ihm bestand, und Bo Dallas eben der Real-Life-Bruder von Bray Wyatt.
Ja. Ja, das ist schon besonders, das ist schon was wirklich Außergewöhnliches. Naja, das auf der einen Seite so, das finde ich geil. Und dann war halt dieses Match da. Und ich denke mir halt so, boah, Eric Rowan, ey, der war immer schon so clumsy im Ring und so. Und Joe Gacy ist halt auch irgendwie so, Dexter Loomis kam nie übers Wrestling und so. Aber dann haben diese drei mich wirklich überzeugt wrestlerisch.
Bemerkenswert, oder?
Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die sind ja auch nochmal deutlich älter geworden, also gerade jetzt Eric Rowan.
Ja, ja.
So, ne? Gacy ist ein junger Hund, so. Aber das war wrestlerisch einwandfrei. Das war geil. Die haben geile Moves gemacht. Das war zum Teil wirklich gefährlich auch, so, was sie gezeigt haben.
Ja.
Und dann hast du ja auch mit den Creed Brothers Newbies im Wrestling-Game.
Joe Gacy ist übrigens kein junger Hund. Der ist 36.
Echt? Ja. Wirklich?
Ja, ja.
Krass. Was?
Ja.
Okay, krass, hätte ich 10 Jahre jünger getippt.
Ich musste gerade nochmal nachgucken, ich hatte das letztens schon mal nachgeguckt, weil ich mich das eben auch gefragt habe.
Aber der ist 20 gesagt, Mann.
Ah, ja, nee.
Und Dexter Loomis ist auch nicht jung.
Nee.
Aber geil, dass die halt wrestlerisch dann wirklich was gezeigt haben, so. Und da sind dann halt natürlich die Gegner auch einfach gut. Chad Gable ist einer der besten Wrestler der Welt.
Der gehört auch in diese Liste.
Ne? Ja. Und die Creed Brothers, so unerfahren sie im WWE-Kosmos sind und so, sind oder im Wrestling-Kosmos generell, sind halt auch einfach wirklich Ausnahmetalente, so.
Ja.
Gerade der große Dude. Julian.
Julius.
Sorry, ist Römer.
Ja.
Das hat mich umgehauen. Also geiles Match. Das Publikum war komplett drin, also auch wrestlerisch wirklich so, ne? Weil das sind halt drei Typen, die kamen nicht über Wrestling, die kommen über weirdo Charakterdarstellung.
Ja.
So, Luke Harper war immer der gute Wrestler bei den Bludgeon Brothers oder was auch immer sie immer so gemacht haben.
Und der Wyatt Family.
Dexter Loomis, Alter, der hat halt Strikes gemacht und hatte so drei Suplexes und dann hatte er seinen Choke.
Und genau, und also ne. geile Charakterdarstellung, ja, muss man ihm lassen, so. Ja. Aber das war, also das war schon special.
Dexter Lupis sieht auch so geil aus, ey. Ja, die Dreads stehen ihm so gut, dass sie auch nur vorne sind und so.
Ja, ja. Ey, Mann, Bo Dallas müsste der Jüngste bei denen sein, wenn man Nicky Cross mal kurz außen vor lässt.
Das kann wirklich sein, ja.
Ich guck gerade, Bo Dallas 34, ja, ist er wirklich.
Macht das auch sau gut als Onkel Howdy in seinem, ja, in dem Bray Wyatt Gedächtnisschaukelstuhl.
Das ist so krass. Mhm. Also, ne, Dexter Loomis 40 Jahre alt, Eric Rowan 42 Jahre alt, Joe Gacy 36 und Bo Dallas 34. Und weißt du was, es ist genau richtig. Du kannst halt einfach mit Mitte 20 kein vom Leben dreimal kreuzgefickter Outcast sein, so. Weißt du?
Ja.
Das ist halt das, ja, Ding. Also das müssen halt einfach Dudes sein, bei denen halt einfach eine Weile lang es nicht so richtig funktioniert hat.
Ja, ja.
So, das gehört,
ja,
halt dazu.
Ja.
Und dann kommen dieser, die da in diesen weirden Verkleidungen raus, so, weißt du? Und Michael Cole sagt einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, sowas wie, dass die glauben, sie wären diese Figuren aus dem Firefly Funhouse. Mhm. Das würde ich jetzt mal gerne kurz ad acta legen. Weil ich habe schon immer noch meine persönlichen Zweifel an Teilen der Inszenierung. So, ich habe die letzten Vignetten, VHS-Kassetten,
ja,
Einspieler zu Gacy und zu Rowan und zu Loomis nicht so gefühlt. Hm. Die wirkten auf mich ein bisschen konstruiert. Sind sie auch. Also, ne, die haben alle einen guten Anker von der Geschichte, so, die haben alle tatsächlich irgendetwas, wo sie halt mal Ausgestoßene waren, auch in ihrer WWE-Vergangenheit, dass man das schon aufnehmen kann, das ist, mhm, alles cool. Aber das, was ich hier eigentlich bemerkenswert finde, ist, dass sie es geschafft haben, aus dieser effekthascherischen Show, die das erst einmal war, etwas zu machen, das neben dem Wow auch tatsächliche Emotionen weckt, so, mhm, und zwar über die Referenzen, die da drin stecken, ja, so, ja. Und das macht es halt so groß. Also die Tatsache, dass sie halt Wyatt Six heißen und Six halt, also das ist ja grammatikalisch einfach falsch, so, ne? Also weil die Six im Sinne von die Kranken als Wort existiert ja eigentlich so in der Form nicht, aber dass sie halt fünf sind und dass so der Sechste im Geiste halt irgendwie so Bray Wyatt ist, oder sein könnte, das finde ich total schön, dass sie diesen Theme haben, hast du schon gesagt, finde ich schön, dass sie weitere Symbole halt einfach aufgreifen, so, ne, dass sie die Laterne zum Beispiel haben, dass der Schaukelstuhl da ist, dass Uncle Howdy genau so da sitzt,
ja,
wie es Bray Wyatt zu tun pflegte, nur halt eben in Begleitung von Abby, während, ja, Bray Wyatt Sister Abigail immer nur im Geiste dabei hatte, mhm, so, und Uncle Howdy jetzt halt zumindest die Personifizierung von Abby the Witch in Nikki Cross vor sich sitzen hat, so. Das hat sowas von Full Circle, und dann kommt dazu halt noch, das war in Baltimore und Baltimore ist halt der Ursprung der Wyatt Family, so, das gab's noch einen Einspieler halt zu, das
stimmt,
dass das da seinen Anfang nahm, so. Stimmt. Also dieses ganze Spiel mit den Symboliken, die Tatsache, dass Eric Rowan vor einem Move halt einfach hinter den Ringseilen steht und das Luke Harper schon, hey, macht so.
Geil, ja.
Das ist so, das ist so vollgestopft mit echtem Schmerz, so, mhm, und wirklich so ehrlicher Ehrerbietung und Verneigung von etwas, das sowieso schon ganz besonders war, das ja tatsächlich als Inhalt immer hatte, so den Ausgestoßenen und den abseitigen Typen irgendwie eine Chance zu geben, die Bray Wyatt verkörpern wollte. Und genau das passiert jetzt halt in diesen Dudes, die nie diese großen Chancen hatten und das jetzt haben dürfen. So, also, ne, die sind alle nicht in dem Alter, in dem man halt nochmal seinen nächstbesten Run bekommt, als eigentlich schon durchgereichter.
Aber auch kein Standing.
So, null. Ja. So. Und dann kommen die halt raus in dieser Nummer und werden einfach gegen ein glasklar als Heels positioniertes Saubermann-Stable gestellt. So, das, ja, sind ja einfach Musterathleten, so, voll, die einfach nur arrogante Pisser sind. So,
ja.
Gehen also eindeutig als Faces ins Rennen mit diesem Gimmick, weißt,
ja,
du, so?
Ja.
Nur über die Emotionen und feuern halt einfach so ein Freakshow-Feuerwerk ab. Die Wyatt Six werden nicht nur als Charaktere, sondern jetzt auch wrestlerisch als Sensation gerade dargestellt. Mhm. Die machen einfach Freak-Shit. So, Dexter Lumis hat halt, du hast es ja vorhin gesagt, der hatte das langweiligste, konservativste Moveset, das es gibt. So. Ja. Und der macht auf einmal so sloppy Frog Splashes. So, aber das sieht halt geil aus. Das sieht so aus, als würde er durch die Luft rennen. So, so Flucht nach vorne mäßig. Ey, und genau das ist es halt. Die wresteln so, als wäre das ihre letzte Chance. Ja. Und das passt. Und es passt einfach. Und es ergibt alles, es fühlt sich alles viel natürlicher an, als die Inszenierung es vermuten lassen würde. In diesem Moment, wo sie im Ring sind. Das ist halt das Witzige. Für mich funktionieren sie genau da am besten, wo sie das tun. Das Drumherum, das muss mich noch abholen. Das hat mich wieder ein bisschen verloren. Immer wenn es nicht Bo Dallas ist, dann finde ich es nicht gut genug. So. Aber das, was so ab dem Zeitpunkt das Theme geht an, bis zur letzten Ringglocke passiert, das hat mich in einem Maße abgeholt, wie ich das niemals erwartet hätte.
Ja, weil da Emotionen halt wirklich rausschießen, so, ne?
Ja.
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 Voll. Das stimmt schon, ne? Also schön, dass du auf den Wrestling-Stil auch eingehst, so. Auch diese Powerbomb, wo Dexter Lumis Joe Gacy da so auf die Leute fickt.
Ja.
Das ist mega weird, oder dieser komische Handstand von Joe Gacy in unglaublicher Geschwindigkeit ausgeführte und dann zu einer Double Clothesline enden. So, ja. Die machen halt so Sachen, ne? Die traut man denen irgendwie nicht zu und so. Ja, die sind halt wirklich weird. Mhm. So, ne? Und dann gibt man denen halt durch die VHS-Kassetten halt eben auch Motive mit. So, das ist nochmal so eine Ebene einfach. Kann man machen. Aber das, was mich auch wirklich abholt, ist halt eben auch, ja, vor allem natürlich die Emotion mit dem, was da im Real Life einfach losgegangen ist, so. Ja. Ist schon eine sehr besondere Sache. Es ist ein Experiment auch irgendwo.
Total.
Ist mit Risiko behaftet. Also ja. Man muss gucken, ob es klappt. Momentan funktioniert es wunderbar.
Ja.
Also die Arenen nehmen es geil an.
Ja.
Wrestlerisch können sie es offenbar abdecken. Mhm. Das war mein größter Painpoint, so.
Ja. Verstehe ich.
Ja. Steht und fällt noch ein bisschen mit Onkel Howdy, wie man den noch so einsetzt.
War sehr still jetzt die letzten Wochen.
War sehr still, genau. Ist halt so ein Typ, also die Onkel Howdy-Figur war halt, als Bray Wyatt noch lebte, halt irgendwie für mich so ein Witz. Ich konnte ihn wirklich nicht ernst nehmen, auch mit dem Outfit und so. Mhm. Das ging nicht.
Verstehe
ich. Ich komme so langsam da rein, aber ich finde ihn halt immer noch ein bisschen, boah, da muss noch was kommen, so, dass ich den... Ja, manchmal kommt ja auch Bo Dallas, ne?
Ja.
Ist ja auch, also ist schön, dass es beides gibt, so, wenn man den so als so ein reines Alter-Ego betrachtet irgendwie, was halt irgendwo einen Sinn hat, so, dann kann ich Onkel Howdy mehr fühlen, als wenn er einfach nur da in seinem Outfit so sitzt.
Ja, es geht mir ähnlich. Also das Drumherum, das muss mich noch kriegen.
Ja.
Aber ich bin also wirklich viel mehr abgeholt davon, als ich es gedacht hätte zu Beginn. Ich war da ja wirklich sehr verhalten.
Ja, voll. Beide. Ja. Schön. Ja.
Schön, wirklich schön.
Sehe ich aber nicht für Bash in Berlin, das ist eher so ein Ding, die kommen ganz selektiert irgendwie raus. So.
Ich glaube auch, das ist so ein Thema für die Wochenshows.
Mhm.
So.
Auch die Inszenierung ist gar nicht unbedingt on the road darstellbar, also on the international road, so, glaube ich.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Die fühlen sich irgendwie, also ich meine, ne, jetzt mal auch die Tatsache, dass das jetzt Main Event war und so kurz beiseite geschoben. Chad Gable und die Creed Brothers haben jetzt auch kein Standing aktuell, dass man sagen würde, das ist ein Main Event oder das ist überhaupt Premium-Echtzeit-Veranstaltung, um mal langsam in die Übersetzung zu kommen. würdig. Wir wollten anfangen, auf der Straße zu Bash in Berlin ungefähr alles ins Deutsche zu übersetzen. Ich versuche mich so an erste Vokabeln zu
geben. Ja, ist gut.
Lassen wir noch nicht übertreiben.
Ist gut.
So, aber also so. Die Wyatt Six haben halt die Gefahr, ihr Momentum zu verlieren. Das war bei Bray Wyatt zwischenzeitlich so, da hat man es zu sehr gezogen. Aber auch daraus wird man sicherlich gelernt haben, denke ich. Und bis jetzt, muss ich sagen, funktioniert das, wie gesagt, auch von Woche zu Woche und mit jedem Segment halt einfach wohl dosiert, sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Starkes Debüt.
Ja, schön.
Starkes Debüt.
Ja.
Yo.
So ist das alles in diesem WWE.
Ja, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, alle wichtigen Sachen durch. Ah, ey, warte mal. Also, eine Randnotiz noch. Wir hatten tatsächlich noch ein Debüt. Odyssey Jones.
Odyssey Jones.
Odyssey Jones. Ja. Ist einfach mal möglicherweise der Grund, warum New Day zerbrechen könnte. Xavier Woods findet ihn nicht so cool irgendwie. Hat Kofi Kingston und ihm aber den Arsch gerettet gegen The Final Testament und einfach mal Akim und Rezar gleichzeitig gesidewalk slammt. Das ist
weird, man.
Das ist durchaus respektabel, mein Lieber.
Ja.
Ja, aber das ist wirklich, also ich finde, das ist eine Randnotiz. Ich wollte sie aber nicht ganz unbemerkt lassen.
Ich finde auch menschliche Knochen irgendwie krass. Also Odyssey Jones trägt ja schon so an sich echt Gewicht mit sich rum.
Ja.
Wie kannst du denn da noch diese zwei Ochsen da einfach so rechts und links packen?
Das ist absurd.
Also so Muskulatur und so cool, aber da müssen ja auch noch so andere Dinge, so Knochen, was sind denn, also Knochen sind schon krass.
Ja.
Ist ja auch nicht gesund, sollte man echt nicht machen. Man sollte nicht Akim und Rosa Sidewalk slammen.
Nee, finde ich
gleichzeitig.
Nicht. Ja, ist nicht ratsam.
Aber interessant, dass du das so siehst. Ich habe das mit Woods ein bisschen anders interpretiert. Ich glaube, bei Woods geht's nicht darum, dass er Odyssey Jones jetzt nicht irgendwie mag oder nicht will, dass er da ist oder so. Ich glaube, der hat einfach, da geht's mehr um ihn selbst. Er hat, glaube ich, selbst gerade einfach diese Zweifel, die Karrion Kross in ihm gesät hat.
Hm.
So, Odyssey Jones findet er, ich glaube, der hat einfach keinen Kopf für den. Der ist einfach nicht in den Segmenten drin, diese Backstage-Segmente und sowas. Woods war nicht da.
Hm.
Der war halt in seinem Kopf mehr oder so. Der hat immer so verzögert reagiert und so. Also die Details bei Woods sind schon vielsagend. Und ich habe so interpretiert, dass er dann irgendwie gerade einfach Selbstzweifel hat und schon irgendwie wohlwollend akzeptieren kann, dass er jetzt irgendwie so einen Jones ihn gerettet hat. So. Aber das geht mehr in seine innere Tiefe, glaube ich, rein.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es eher so dieses ist, Kofi, du hast dir einen neuen Kumpel angelacht, okay, machst wieder dein eigenes Ding und ich bin das fünfte Rad am Wagen, ja, so wie Karrion sagt, also ein Stück weit, aber nicht so sehr, dass Xavier Woods so bei sich ist, sondern eher Kofi sehr kritisch betrachtet, dass das so das
ich sehe es eher intern, du eher extern. So.
Ja, genau.
Ja, okay.
Aber gut, let's see.
Zwischen beiden sitzt Karrion Kross, ne?
Definitiv, also, genau. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal halbwegs interessiert an den Machenschaften von Karrion Kross wieder sein werde.
Die Promos und die Segmente so mit ihm sind aber weiterhin irgendwie cringe, finde ich.
Na, Karrion Kross ist scheiße.
Ey, wenn der so redet
und naja,
so.
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und es ist vor allem wirklich auch bemerkenswert, dass man ihm halt 7 Leute oder so, oder 18, ich weiß nicht, wie viele die jetzt sind bei Final Testament.
14 Leute.
Müssten 12 sein eigentlich, ne? So auch wegen so, also
12
wegen Apostel. Jünger und so, genau.
Ja.
Als wie viele zählen Akim und Rezar dann, wenn Paul Ellering als ein Halber zählt? Na egal.
Das macht nicht wieder eine Textaufgabe. Du kannst diesen Podcast nicht eröffnen mit einer Textaufgabe und beenden mit einer Textaufgabe.
Ja. Wir haben ihn eröffnet mit Bier und Spezi und beschließen ihn gleich damit. Jedenfalls, dass man sich ausgerechnet entscheidet, ihn alles Reden übernehmen zu lassen, während Scarlett weiterhin existiert. Und okay, Paul Ellering konnte noch nie reden. Na gut, egal.
Nee, ne? Scarlett hat aber keine Rolle.
Ja, nee, wirklich keine. Und aber trotzdem, Karrion Kross redet schon zu viel. Er redet wirklich zu viel. Aber naja. Ja, aber das gab's auch. Also, und da sind wir aber wieder bei, ne? Oberhalb, unterhalb von dem, den wirklich großen Namen, die da sind, passiert so viel Gewühlkram und dann poppt halt aus den Sachen, die bis vor kurzem noch nur so ein bisschen Gewühl waren mit Bronson Reed, so, auf einmal so einer raus und ist von 0 auf 100 gefühlt oben mit dabei.
Ja, voll.
Das ist schon auch spannend, was da so unter dem Main-Event und Co-Main-Event-Level in den unteren Card-Regionen so passiert, weil das immer wieder das Potenzial hat, was abzuwerfen, das spannend ist.
Schon, ja. Viel Bewegung.
Viel Bewegung.
Guck mal, was nach Berlin mitschwemmt.
So ist es.
Ja.
So.
Jo.
Reicht auch, oder?
Ja, reicht.
Gut.
Nicht, dass wir gleich wieder hier 5,5 Stunden sitzen wie letztes Mal.
Ja, das muss nicht sein. Ja. Das.
Wie lange sind wir drin?
Knapp 2. Ein bisschen weniger als 2.
Krass. Okay. Ja. Solange eine 1 vorne steht. Ja.
Ja.
Was haben wir? 11 Uhr an dem Mittwoch. Genau. Gucken wir mal, wie wir weitermachen.
Jo.
Ich empfehle allen das NXT-Event kommendes Wochenende.
Mhm.
Wie heißt der Shit?
Nee, das lief jetzt die letzten 2 Wochen. Du meinst Great American Bash?
Ja.
Ja, das lief die letzten beiden NXT-Wochen.
Ach so, ich dachte, kommt jetzt am Wochenende noch irgendwie so ein kulminierendes...
Nee, das machen die so unterwöchig.
Ach so, unterwöchig.
Ja, das war jetzt über die letzten beiden NXT-Ausgaben. Sehr sehenswerter Shit.
Ah, okay, die habe ich noch gar nicht drin. Ich dachte, ja, ohne Scheiß, ich dachte, das wäre jetzt am Wochenende ein Event. Aber mir fehlen auch genau zwei NXTs. Das heißt, ich kann mich hinsetzen und einfach NXT gucken. Geil.
Ja.
Okay.
Ja, da geht auch einiges. Da geht auch einiges. Und bevor wir mit Gunther beschließen, würde ich gerne noch einmal mit Gunther beschließen. Mhm. Als Aufbau dazu, weil ich sehr mochte, was er sagte, nachdem er darauf referenzierte, wie sein UK-Title-Run und wie sein NXT-Title-Run so war. Nämlich mit
Intercontinental, meinst du?
Das habe ich gesagt. Ach so, NXT. Ja, genau. NXT, UK-Title und Intercontinental-Title, so rum. Nämlich sagte er auf Englisch, aber ich übersetze es mal einfach frei ins Deutsche. Warte mal ab, was ich mit dem World-Title machen werde.
Ja.
Und das schon nach so zwei historischen Runs eine schöne Ansage. Für die gab's Pops. Für die gab es Pops vom Publikum. Und erst als er dann wieder in sein Heel-Sprech kam, wurde auch das Publikum wieder umgestimmt. Der Typ ist besonders, das wollte ich nochmal sagen.
Wenn Gunther sowas sagt, ist da wenig Kaiserschmarrn hinter, sondern Käsespätzle.
Ist beides geil. Was laberst du?
Süß ist beides geil. Ja, aber Schmarrn ist halt auch irgendwo Schmarrn.
Ja. Ja.
Verstehe bis heute nicht, warum das Schmarrn heißt. Was ist das für ein Wort?
Das Wort Schmarrn an sich oder das Gericht?
Beides. Nein, das Gericht ist okay, aber das
hat ja eine Geschichte, warum das so heißt. Weil das ein Unfall war, dass es so entstanden ist. Der wollte Pfannkuchen machen, die sind nichts geworden.
Das ist die Geschichte von Kaiserschmarrn? Ja. Der Kaiser wollte Pfannkuchen machen?
Nee, ein Dude, weil es gab hochrangigen Besuch und der Koch wollte halt eine anständige Gebäckspeise machen. Ich weiß nicht, ob es Pfannkuchen waren, aber ein anständiges Dings und es ist halt einfach... Ist ihm nicht so richtig gelungen und dann wurde daraus halt einfach ein Gericht.
Er wollte Bier brauen und dann hat er zu viel.
Er wollte Bier brauen und daraus wurde dann, keine Ahnung, Malz. Bier. Wieder Malz. So ist wieder Malz entstanden.
Ja, so ist wieder Malz. Ja, okay. Schau mal.
Ja. Tschüss.
Ciao. Gunnar, sag.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.